Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen auch zu diesem Handelstag. Und ja, heute mache ich das Video nicht alleine, sondern ich habe den lieben Björn Paffrath mit dabei. Ihr kennt ihn schon lange, lange von Cashkurs Gold und natürlich jetzt beim Rohstoffkönig. Und herzlich willkommen, Björn. Erstmal guten Morgen.
Hallo Dirk, schöne Grüße nach Deutschland. Mit Schnee oder ohne Schnee bei dir?
Hier haben wir schon seit Wochen Dreckswetter, das kennst du gar nicht mehr. Du warst gerade in Südafrika bei einer großen Minenveranstaltung. Jetzt, wo, ich weiß tatsächlich nicht, wir haben es im Vorfeld nicht gesprochen. Wo bist du gerade eigentlich? Schweiz, Kanada oder Dubai? Wo hängst du gerade rum?
Aktuell zurück in Dubai, noch bei moderaten Temperaturen, da kann man es noch gut wunderbar aushalten, aber Dreckswetter ist eher dann vielleicht mal die Luft, die nicht ganz so gut ist. Aber bald auch wieder mal auf der Skipiste hoffentlich. Jetzt haben wir ja doch viel Schnee bekommen in verschiedenen Regionen.
Na wunderbar. Aber das soll nicht unser Thema sein, sondern wir haben natürlich dein Spezialgebiet, Edelmetalle und Minen. Und ihr Lieben, Björn und ich haben in den letzten Wochen gesprochen und wir möchten das gern öfter für euch machen, wollen das in einem ja idealerweise regelmäßigen Turnus machen, hier gemeinsam über die Edelmetalle mit euch zu sprechen, für die Themen, die euch interessieren. Zumindest jetzt gerade, wo die so heiß sind, ist das natürlich ein spannendes Thema. Und mal gucken, dass wir das in der Regelmäßigkeit hinkriegen, sofern bei Björn das möglich ist. Der ist ja permanent in der Welt unterwegs und je nach Zeitversatz und wie das gerade funktioniert. Aber wir gucken mal, wie wir das hinkriegen. Versprechen wir nicht so viel. Wir bemühen uns, gucken, was rauskommt. Björn, wir haben faszinierende Zeiten bei den Edelmetallen derzeit. Das haben wir schon hoch und runter diskutiert. Natürlich auch haben wir von unseren Zuschauern ganz, ganz viele Fragen schon bekommen. Und es geht nicht nur um Edelmetalle. Die erste Frage fand ich ganz interessant, die reinkam. Wie ist der Kursverlauf des Bitcoins momentan einzuordnen? Weil das ist ja wieder alles, was man erwartet hat. Ne? Oh, Bitcoin, das neue Gold und jetzt bricht er so ein und geht das Vertrauen in den Bitcoin verloren und stellt auch so schon die Frage, macht es Sinn, Bitcoin komplett zu verkaufen und stattdessen in physische Edelmetalle zu investieren? Ich meine, ein Edelmetallhändler würde sagen, na, sicher, sicher, aber du als Neutraler dazwischen, wie würdest du es einschätzen?
Ja, du weißt ja, ich bin in den vielen Jahren, wo wir zusammen befreundet sind, aber auch zusammenarbeiten. Natürlich ist mein Steckenpferd der Rohstoffmarkt, Gold, Silber, die Minenaktien mit viel Freude, aber viel mehr Leid noch dazwischen, ist klar.
Oh ja.
Aber ich bin natürlich nicht gefeit davor oder auch interessiert mich natürlich. Ich habe ja viel, viel auch in der Vergangenheit in dem Broker-Dasein und Vermögensverwaltung auch natürlich zu den Standardmärkten gemacht. Und da ist Krypto ja gar nicht auszunehmen. War selber nicht ganz so früh dabei, das muss man sagen. Viel verpasst, ja, das hat man nicht erkennen können. Bin genauso ein Experte oder Nicht-Experte in dem Fall wie du, nicht drin. Aber hier Dubai gibt natürlich auch gerade wahnsinnigen Schmelztiegel an diesen Krypto-Leuten. Ne? Da ist ganz viel an Trading, ganz viel da. Da lernt man sich viel, da hat man auch viel gehört. Und deswegen für mich war dann so ab 50.000 tatsächlich erst, sind wir fast wieder dran, ne? Mein Bitcoin-Einstieg und dann immer ein bisschen mitgetradet. Ich bin eher auf der Trading-Seite, weil der Bitcoin für mich ja auch sehr stark im Chartmuster jetzt mitverfangen ist, nachdem da die Futures drauf sind und alles. Ne? Es ist nicht mehr so ein freies Geld wie ich oder freies Kryptogeld, wie das vielfach behauptet wird. Nichtsdestotrotz habe ich sehr viele Informationen auch gewonnen, bin offen, lass mir da gerne breites Spektrum bis hin zu den letzten Shit- und Meme-Coins erklären und mache für mich dann so eine Analyse, was sage ich, wo kann ich denn investieren? Alleine die Kryptos oder Bitcoin ist nicht das selige Machende, wie wir gerade erfahren haben. Es hat viele Narrative zerrissen und Bitcoin ist eben doch noch nicht das Gold der Neuzeit, wie propagiert wurde. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich da die Themen wie Limitierung und so weiter. Wo geht der Kurs hin? Ich habe gesagt, ich kaufe wieder, wenn die 5 davor steht. Gar nicht ganz erreicht. Ne? Wir waren, glaube ich, im Tief 6,3 sowas, 6,63.000. Wenn ich es noch im Kopf habe, ich verfolge es nicht täglich. Ich trade ihn sehr. Aber aktuell tatsächlich sammle ich auch ein. Warum? Natürlich in der Portfolio-Allokation für mich ist der Bitcoin vielleicht neben der Ethereum, neben Solana noch oder Chainlink noch so ein paar Sachen. Das ist jetzt schon viel zu detailreich. Ne? Aber der Bitcoin selber, den kann man inzwischen überall die Banken kaufen, hat, glaube ich, aus meiner Sicht eine Chance nach oben und das ist ein Zock für mich. Ne? Das ist jetzt fundamental hinterlegt, wie ich das bei Gold sehe, so sehen das andere im Bitcoin, da möchte ich niemandem das absprechen und vor allem da auch keine Positionierung einnehmen, die irgendjemanden verletzt, sondern für mich ist das halt so, okay, Gold und Silber, das ist mein Werttransport für die Future, für die Zukunft, hoffentlich nicht zu viel Denglisch heute, ich spreche einfach zu viel gerade, deswegen entschuldigt das bitte. Aber ja, für mich ist es ganz klar eine Sache, wo ich sage, okay, da ist eine Familie am Werke in den USA, die nochmal davon profitieren wollen würde. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwo mal gelesen, nagel mich da nicht drauf fest, 60% der Amerikaner liegen irgendwie mit Krypto in Verbindung, haben vielleicht den einen oder anderen, jedenfalls viele. Und dann haben wir natürlich die Thematik, die du ja oft ansprichst, wie bringen wir denn die Verschuldungsproblematik in der USA weiter runter? Das ist ja deren Ziel, Mar-a-Lago-Report, und die machen ja alles dazu, um sich neu aufzustellen, Reindustrialisierung etc. Der Knüppel aus dem Sack, wir holen uns an Rohstoffen, was wir brauchen können. Wir machen, was wir können in unserer Hemisphäre, bei der Anerkennung einer bipolaren Welt wahrscheinlich. Und dann wird dieser Kryptobereich doch nochmal kommen müssen, wenn wir überlegen, was Tether gerade, ne, USDT, ja kauft. Ne? Die kaufen die ganzen US-Staatsanleihen auf. Es sind, glaube ich, drei, vier lizenzierte Unternehmen, die noch nicht mal die Zinsen ausschütten dürfen. Das ist natürlich toll, ne, wenn man so ein Vehikel hat. Nochmal so ein Layer, wenn du mich fragst, wieso brauchen wir den? Brauchen wir nicht. Aber sind es 10 Millionen der 40 Billionen Staatsanleihen, Staatsschulden, die jetzt refinanziert werden müssen in 12 bis 15 Monate? Wer soll das kaufen, wenn wir uns überlegen, was Japan abstößt, was China abstößt, was in der Welt ja auch das Geld gar nicht mehr dafür ist, neu aufzunehmen? Natürlich können es die Fed, also die Banken, die Zentralbanken aufkaufen. Aber grundsätzlich wäre es schön, wenn diese Stablecoins weiterhin in Milliarden und Abermilliarden diese Staatsschulden aufnehmen könnten, dafür natürlich witzigerweise Gold kaufen. Damit kriegt es auch jeder, hat es im Mainstream gesehen. Tether kauft wieder mal ein paar Tonnen Gold und hat ja auch einen Krypto-Gold-Token, den US Tether mit Gold hinterlegt, kann man 24 Stunden handeln. Ist ganz spannend, wenn man vorher mal reinschaut, welchen Preis der denn hat am Wochenende, wenn jetzt Gold vielleicht gerade nicht physisch gehandelt wird oder der Kurs nicht dauerhaft alle Minute verfügbar ist. Aber ja, ich kaufe es deswegen, weil ich glaube, dass wir hier nochmal eine schöne Chance haben. Ich kaufe gern antizyklisch, haben wir ja bei Gold und Silber und den Minenaktien vor allem machen müssen. Und ich glaube, dass hier nochmal eine Wahrscheinlichkeit höher ist als 50%, dass mir das Ding nochmal nach oben hochfährt.
Das haben wir
Und
ja in der Vergangenheit, entschuldige, dass ich unterbreche, das
ja,
haben wir ja in
nein,
der Vergangenheit
bitte, bitte.
schon oft gesehen, dass wir auch schwere Rückgänge bei den Kryptos hatten. Ich bleibe jetzt mal bei Bitcoin, schwere Rückgänge hatten, die dann über einen gewissen Zeitraum auch wieder aufgeholt und überholt wurden. Immer denken, hat man gedacht, oh, das war's jetzt, das geht, das steigt nie wieder, das ist doch gestiegen. Ne? Also jetzt ist natürlich die Erwartung der Massen, das wird diesmal genauso sein. Ne? Das fällt wieder in gewisser Weise und dann steigt das wieder. Wahrscheinlich wird es auch so sein. Wir wissen es nicht, du hast gesagt, es ist ein Zock, von daher ist es wahrscheinlich die richtige Entscheidung zu sagen, wer da überhaupt Interesse hat, in dem Thema mitzumachen, komm, das ist ein Teil meiner Vermögensbreite und ein bisschen Spielgeld habe ich auch da mit drin. Und jetzt, wenn es billig ist, kaufe ich ein bisschen was zu und guck mal, was passiert. Das ist mit Sicherheit nicht das Verkehrteste. Du hast gesagt, du willst gerne die 50 vorne dran sehen. Von den Charts passt das eigentlich auch hier wunderbar dazu. Ich glaube, ich versuche das mal, ob ich das
Mal
gerade
reinschauen, wenn du
einblenden kann.
rausnimmst. Ja, nimm mal
Warte
raus. Ich
mal.
habe einen Satz dazu zu sagen, dass vielleicht auch die USA ihre neue E-Währung, was es auch immer sein wird, ne? China hat sehr viel Gold, Russland, und wenn die USA Gold auf 10, 20.000 ziehen lassen würden, dann wären sie Feinde, die Gegner oder die Kontrahenten stärker, ne? Auch im Goldpreis. Deswegen ist vielleicht immer die Idee, was machen wir denn, wenn als USA ein Zugriff möglich ist über Michael Saylor, über die MicroStrategy, über BlackRock, über vielleicht die Wallets, die sie mit Quantencomputing knacken könnten oder nicht, das sei mal dahingestellt. Da gibt es Insider, die sagen, nicht möglich und so weiter. Ist ja nur mir als Laie in dem Thema eine relativ einfache Überlegung, an wie viel Bitcoins kann die USA kommen und kontrollieren. Und wenn es dann noch der Japaner, der CIA ist, wer weiß das schon, ne? Wie gesagt, immer als Laie, dann habe ich das Gefühl, die haben recht viel Zugriff auf diese Bitcoin-Möglichkeiten und könnten den in irgendeiner Weise mit reinpacken, hinterlegen und würden dann den Kontrahenten ein Schnäppchen schlagen. Das noch
Auch
als
das ist natürlich eine Denkweise, natürlich,
denkbar.
absolut. Da wir ja schon immer der Ansicht sind, dass hinter dem Bitcoin vielleicht doch andere stecken als irgendein anonymer Asiate, der in einem Hinterzimmer eine Währung zusammengeschraubt hat, dass wir die nun mal nicht so ganz glauben, müssen wir überlegen, wer denn dann? Und wir haben ja im Moment schon so ein paar Themen, wo man sagt, wir denken ja Richtung USA, Richtung Epstein, dass da plötzlich hochkommt, welche Dienste da möglicherweise involviert sind. Also ich glaube, Organisationen spielen doch eine viel, viel größere Rolle im Hintergrund, als man das so gemeinhin wahrnimmt. Und beim Bitcoin sind sie auch schon immer in der Diskussion mit drin. Es würde mich nicht wundern, wenn das irgendwann auch mal Thema würde. Aber bis dahin sei es drum. Wir müssen einfach, ja, wir sind nicht hinten dran, wir sehen es nicht und wir müssen einfach sehen, dass wir unsere Wahrscheinlichkeiten sortieren. Und da hilft uns die Charttechnik oftmals weiter. Ich habe hier gerade mal Bitcoin US-Dollar eingeblendet und ihr seht hier diesen Einbruch hier von den Hochs, die wir gesehen haben. haben von 125.000 jetzt halbiert auf im Tief 60.000, dann wieder hoch. Aber ihr seht auch hier, obwohl hier auf die Tagesstochastik nach oben geht, MACD zieht wieder an. Es kommt kein richtiger Druck nach oben auf. Ne? Erste Gegenbewegung, aber sofort wieder Abverkauf. Das daddelt hier rum, obwohl eigentlich jetzt hier Schub reinkäme. Und ich gucke eben auf die drei Zeitebenen, Tage, Woche und Monat. Das heißt, auf Tagesbasis haben wir eigentlich ein tolles Setup, aber es kommt im Verhältnis zu dem Einbruch nur ganz, ganz wenig Aufwärtsdruck hoch. Das heißt für mich, das war es nach unten noch nicht. Gucken wir auf die Wochenebene, da sehen wir auch hier, das tut sich noch schwer, ne? MACD noch weiter absolut im Downward-Trend, auch wenn schon total im überverkauften Bereich eigentlich, aber da ist noch keine Umkehr zu sehen. Die Stochastik versucht es hier mal, aber das ist alles noch harmlos, das hat noch keine Nachhaltigkeit und vor allem, wenn ich auf die Monatsebene gehe, da seht ihr, da haben wir hier in beiden Bereichen MACD als auch Stochastik noch klar fallende Märkte, also noch absolut bärisch. Das heißt, mir wäre es persönlich, nur nach meiner Herangehensweise an die Märkte, wäre es mir zu früh hier all in zu gehen. Man kann natürlich sagen, warte mal, eine erste Tranche, Step Invest, ich mache hier mal ein paar Prozent, gehe ich schon mal hier rein und warte mal, bis es noch tiefer fällt. Das ist eine Möglichkeit, zu sagen, ich gehe mit 20, 30% rein und guck mal, wenn es Richtung 50.000 fällt, mache ich das nächste. Aber meine Erwartung wäre aufgrund der Charts auch, dass wir noch mal ein zweites Leg nach unten sehen. Also hier das erste Bein nach unten, das ist aber noch mal ein zweites Bein hier und da geht vielleicht noch mal ein neues Tief. Dann wären wir unter 60, dann hätten wir deine 5 vorne dran, Björn, die du gern sehen würdest. Und das könnte dann durchaus sein, dass das dann der Punkt ist, wo dann hier auch Stochastik auf Monatsbasis hier im überverkauften Bereich ist. Und wenn dann die Aufwärtsbewegung kommt, dann könnten wir es hinter uns haben. Also das rein von meiner Momentum-Betrachtung, die ich immer gerne mache. Von daher würde ich auch denken, das war es noch nicht ganz beim Bitcoin. Da ist noch Luft nach unten. Passt auch zu den Aktienmärkten, wo wir im Moment auch ziemliche Risiken haben. Das mache ich aber dann separat, nicht wie in dem Call jetzt. Von daher die Aktienmärkte und der Bitcoin, die hängen, oder gerade die Tech-Aktien und Bitcoin hängen sehr eng miteinander zusammen. Also ich würde schon denken, dass wir hier nochmal ein bisschen Druck nach unten bekommen, aber möglicherweise werden das, wie Björn sagt, gute Einstiegskurse.
Das heißt für dich, ne, ich habe da, ja, muss man auch immer ehrlich sein, das ist klar, ich mache es genau wie du in bestimmten Dingen. Ich kaufe einfach in verschiedenen Tranchen, habe mir einen bestimmten Setup hingelegt, wo ich sage, das ist mein Betrag, den ich gerne in Krypto, vor allem in Bitcoin, dann investiere. Schau jetzt auch, dass ich ein bisschen in die Aktien reinkomme. Ne? Wir haben ja durch diese schweren Tage, die da vor ein paar Monaten waren, wo es alles zerlegt hat im Kryptobereich, gesehen, ups, wenn man da auf der falschen Seite liegt, man kann heute viel über Aktien abbilden, ob es eine Ether, eine Solana ist, eine Chainlink. Na, da muss man nicht immer im Token sein, auf einer Börse, die wo vielleicht gehackt wird, das am Rande. Aber ich bin bei Richtung 72, 73 war ich mit einer Tranche dabei, einer kleineren, habe ich gesagt, ah, da ist so ein Stopp, dann nochmal in die 60er jetzt rein, 62, 63, 64, genau weiß ich es dann nicht mehr. Und dann eben die 50 für die große Tranche. Das war so mein Setup. Und das ist dann eigentlich das Ganze voll. Jetzt kann es natürlich sein, wenn es da nochmal drunter rauscht, dass ich vielleicht noch eine vierte Tranche dazu nehme. Aber ansonsten würde ich es jedem so empfehlen, in jedem Bereich, vor allem bei uns, auch im Minenbereich dann, weil die Leute ja schnell in Euphorie verfallen. Ne? Wenn Gold dann bei 5.000 steht, da muss es jeder haben. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Ihr kennt mich ja und den Dirk auch schon lang. Wir haben auch im Cashkurs Gold lange schwere Zeiten gehabt, da war einfach nichts zu reißen, da musste man so tief und schnell in der Materie sein, dass man das im Allgemeinen in einem Börsenbrief schwer verarbeiten kann und jetzt ist quasi seit einem Jahr Wahnsinn, was geht, das kann sich auch wieder ändern, deswegen man muss schon da immer rational bleiben und rational handeln und ich glaube, antizyklisch ist nie schlecht.
Okay, dann war die Frage natürlich, ne, die können wir nicht beantworten. Ne? Jetzt Bitcoin alles verkaufen und in physisches Edelmetall investieren. Ich glaube, eigentlich haben wir es beantwortet. Ne? Nee, macht keinen so richtig Sinn. Ich bin, wie ihr wisst, kein großer Bitcoin-Fan, aber ich nehme das total an, dass man sagt, ey, wir machen eine Streuung, wir nehmen ein bisschen Bitcoin mit rein. Das gehört bei mir dazu. Also da voll aussteigen, nur eins raus, komplett ins andere rein. Das ist die Botschaft. Das macht keinen Sinn, sondern es macht Sinn, sich relativ breit aufzustellen, je nach eigener Gewichtung, wo man sagt, das ist mein Hauptthema, da kenne ich mich aus, da fühle ich mich wohl, da hat man seinen Schwerpunkt und die anderen Sachen, die hat man so ein bisschen als Satelliten nebenbei, um da auch mitzuspielen und ein bisschen flexibel zu sein. Und deswegen alles rauszuziehen, wenn man schon in Bitcoin investiert ist und offenkundig damit doch ein bisschen Bezug hat, dann wäre es sicherlich die falsche Ratschlag zu sagen, geh total aus allem raus und nur noch da rein, sondern man kann vielleicht ein bisschen die Gewichtung verschieben, aber ansonsten, ich glaube, eine Verteilung ist ganz sinnvoll. Aber lieber Björn, nachdem wir jetzt über die Bitcoin genug gesprochen haben, physische Edelmetalle angesprochen haben, haben wir einen wunderbaren Übergang auf unser Edelmetallthema, nämlich, und das ist für mich extrem spannend, Ah, wo natürlich jeden will jetzt wissen, wo gehen die Preise hin, ne? Geht's hoch, geht's runter? Wir
Hast
sehen,
du?
dass die Backwardation, das ist ein Riesenthema, das wir in den letzten Monaten diskutiert haben miteinander. Und da ging es darum, dass der Silberpreis im jetzigen Moment plötzlich ungewöhnlicherweise wesentlich teurer war als der Silberpreis in der Zukunft in einem Jahr. Für die, die es immer noch nicht so tief da drin sind, kurz erklärt, warum ist das so? Weil normalerweise, wenn ich Silber erst in der Zukunft kaufe in einem Jahr, dann bekommt er auch erst in einem Jahr das Geld. Ich bekomme in einem Jahr das Silber. Bis dahin muss er das lagern, versichern. Ich bekomme die Zinsen für mein Geld. Also dem fehlt das. Dann sagt er, mein Freund, du kriegst das Silber, aber da zahlst du ordentlich mehr für, weil ich muss es ja versichern, lagern und die Zinsen für das Geld, das du mir schuldest, fehlen mir ja auch noch. Das Silber zahlt ja keine Zinsen. Also ist Silber in einem Jahr teurer als heute. Aber wir hatten die verrückte Situation über ein halbes Jahr, dass es andersrum war, dass plötzlich das Silber heute viel teurer war als das Silber in einem Jahr. Und das war eine extreme Verzerrung der Marktmechaniken. Warum? Weil eine Riesenspannung im Terminmarkt war. Das gehen wir im Detail nicht mehr drauf ein, haben wir in der Vergangenheit gemacht, nur als Grundlage für jetzt das, was wir als nächstes besprechen. Und diese Spannung, die aufgrund der vieler Zusammenhänge passiert sind, diese Spannung hat extrem die Preise nach oben geschossen, hat dann viele Investoren reingesaugt, die dann damit mit auf dieses Pferd aufspringen wollten, hat die Preise völlig durch die Decke geschossen, wo jeder gesagt hat, totaler Wahnsinn, hat so eine Idee vom tatsächlich noch nie gegeben, war eine Weltpremiere. Und das kam massiv zurück. Und interessant ist zu sehen, in dem Zusammenhang auf die Backwardation zu schauen, hat sich das denn abgebaut? Hat sich dieser Stress, den wir an den Terminmärkten, die ursprünglich waren für den extremen Anstieg, hat dieser Stress denn nachgelassen? Und tatsächlich, auch das möchte ich euch gerne ganz kurz in der Grafik zeigen. Das habe ich euch kurz mal vorbereitet. Und zwar seht ihr es hier. Ich hoffe, man kann es sehen. Ja, in der Einblendung, das ist hier diese Terminmarktkurve. Können wir auf einen längeren Zeitraum gehen, 5 Jahre. Da seht ihr, das ist hier immer, hier ist die Nullmarke, ne, 0%. Und das ist der Aufpreis, den man bezahlen muss. Als es keine Zinsen in den USA gab, die Zinsen muss man mitbezahlen, war das relativ knapp über Null. Mit den steigenden Zinsen in Amerika hat man, ich sag mal so, 2 bis 4% mehr bezahlt in der Zukunft in einem Jahr als aktuell. Ne, eben den Zinsunterschied, den ich verdiene, wenn ich das Geld behalte und erst in einem Jahr bezahle. Ne? Das muss ich dann bezahlen. So, und hier kommt plötzlich dieser Einbruch im Sommer 2025, dieser massive Einbruch, bis auf minus 4, 4,5, 5% in der Spitze mal runter. Und hier dann noch eine kurze Erholung, wieder runter auf 4%. Da hatten wir diesen extremen Hype beim Silberpreis bei über 100 US-Dollar kurzfristig. Und jetzt hat sich diese Spannung brutal abgebaut. Ne? Wir sind wieder über Null. Noch längst nicht da, wo die Zinsen sind. Also wir sind noch nicht in völliger Normalität. Das müsste hier um die 3, 4% liegen. Aber ihr seht, die Spannung, die große Spannung ist erstmal raus aus dem System. Wohlgemerkt, das gilt für die westliche Hemisphäre. In Shanghai haben wir nach wie vor eine deutliche Backwardation. Das heißt, dort ist das noch so. Die Spannungen in Shanghai sind noch hoch, aber bei uns in London haben die sich abgebaut. So, das erstmal zum Hintergrund. Diese Backwardation hat sich reduziert. Die Spannungen aus dem System bei uns sind erstmal raus. Und trotzdem muss man sagen, ist der Silberpreis noch immer bei 75 US-Dollar. So, und jetzt an der Stelle, Björn, was sind deine Beobachtungen momentan zum Silberpreis aktuell, zu den Spannungen in den Terminmärkten und auch zu den Unterschieden zwischen China und hier unserer westlichen Hemisphäre? Ich kann es ja gar nicht mehr sagen, Europa, USA, westliche Hemisphäre.
Ja, spannend. Ich meine, das auch, wie du es erklärst, gerade mit das Zinsthema haben die wenigstens dann noch mit drauf, dass die ja immer mit reinzurechnen sind eigentlich. Ne? Das ist mal das eine. Dann grundsätzlich sind die Leute so überrascht. Ich kriege so viele Fragen. Ist der Bullenmarkt vorbei? Ist alles jetzt gelaufen? Naja, wir sind von fast 120 Dollar im Silber dann sogar. Ne? Also dann jetzt sind wir bei 75 und durchaus die Chance, noch weiter runterzukommen. Erklärst gleich, warum ich das denke. Ist ja im Dezember saßen alle noch zusammen. Mensch, Silber 70, 80, unvorstellbar. Ne? Wir kommen ja, wenn ich jetzt überlege, ich habe es mir aufgeschrieben, Silber Bullenmarkt startete etwa, glaube ich, 2020, Mitte 2020. Nagel mich da nicht auf die genauen Zahlen. Der Dirk hat es im Chart, Silber Bullenmarkt startet irgendwo, ja, Bei Mitte 2020 ist es 5,5 Jahre drin, 19 US-Dollar, wir sind über 300% gelaufen zwischendurch und dann auch mehr oder ein bisschen weniger. Gold ist seit 2019 am Laufen, 2019 am Laufen bei 1380 Dollar, so habe ich es mal 6,5 Jahre drin, ist also noch Luft. Ja. Und das natürlich solche parabolischen Anstiege in der Hockeysticks, wie wir es nennen, dass ihr da selten ein Hockeystick auf den nächsten Hockeystick kommt und da oben nochmal was drauf kommt, dann, also da hätte man dann durchaus mal Short gehen können, ja, und sagen jetzt oder jedenfalls verkaufen können. Nur Teile, Gewinne mal mitnehmen. Das ist ja immer so in Übertreibungen, in Untertreibungen wie Übertreibungen in allen Märkten, ob es Bitcoin oder wie Dirk sich ja am Standardmärktebereich mit dem Fonds oder auch mit deinem Börsenbrief da. Du bist ja auch in Chancen. Chancen finden sich in Missbewertungen der Märkte, entweder zu teuer oder zu billig. Ja, wenn es genau richtig ist, kaufe ich es ja nicht. Dann, ja gut, habe ich immer die Chance nach oben, aber am liebsten natürlich nach unten. Und deswegen im Silberpreis, was wir sehen, ist die Zweiteilung. Wir haben es auch bei euch auf Cashkurs unter dem Rohstoffkönig ein, zwei große Artikel zum Thema unterschiedliche Märkte, warum der Crash eigentlich, oder der Spike erst und dann auch der Crash durch diese Zweiteilung der Märkte, einmal in London und USA, COMEX und LMA. Die physischen, die Papermärkte, also die Papier-, Gold- und Silbermärkte gehandelt werden, die Optionen, die Futures und in Shanghai das physische Material gehandelt wird. Und da geht es dann wirklich darum, okay, lieferst du es mir oder lieferst du es mir nicht? Hast du es oder hast du es nicht? Während bei den Papiermärkten ja meistens ein Cash-Settlement gegen Geld ausgetauscht wird, da würde die Hölle los sein, wenn die Leute vermehrt ihre aktuelle Lieferverpflichtung erfüllen müssten dann in Metall. Und das ist ja auch teilweise passiert. Wie viele Jets, blöd gesagt, Flugzeuge sind da mit Metall hin und her geflogen. Silber wurde ja auch aus China tatsächlich rübergepackt, haben die dann aber verboten. Und das hat das Ganze natürlich nochmal, Exportrestriktionen in verschiedenen Bereichen, zumindest so, dass die Regierung das entscheiden muss. Das hat das Ganze nochmal befeuert. Also so kann es der Laie, glaube ich, einfach sagen. Wir haben in der westlichen Hemisphäre ein Papiermarkt in den Edelmetallen, der immer wieder durch Eingriffe, ich würde es nicht immer Manipulationen nennen, aber ihr kennt das Buch von Dimitri Speck, da kann man mal reinlesen, geheime Goldpolitik und so weiter. Da kann man ein bisschen mehr darüber erfahren. Letztlich ist es so, dass das Entscheidende der Shanghai-Markt ist, wo die tatsächlich einen physischen Markt haben, wo physisch geliefert, gekauft und verkauft wird. Und da sehen wir immer noch diese Backwardation, sodass eben quasi mehr bezahlt wird fürs kurzfristige Silber in dem Fall. Ja, ich brauche es jetzt, ich muss es jetzt haben, also ich zahle den Preis, die Industrie. Aber vielleicht auch Leute, die eben short waren irgendwo im Papiermarkt und es dann verschiffen mussten oder wie verfliegen. Also das ist das Hauptproblem, dass wir hier jetzt schon die Zweiteilung sehen. Aber natürlich die Finanzsysteme als Ganzes, na, da hängt auch China mit drin, im Hintergrund schon die Gerüchte da sind, dass da auch viel gerettet wurde noch, ja, dass man da na, dann sind mal Server plötzlich ausgefallen wieder, was ja selber, wo man sagt, oh, da ist jetzt eine Überhitzung erfolgt, zufällig an dem Tag. Und deswegen, ist das schon das Thema, dass wir hier die Probleme der Zweiteilung einerseits haben, aber immer noch das global vernetzte Finanzsystem. Das kann auch in China nicht ganz egal sein im Moment noch. Ne? Sie bauen die strategischen Reserven, haben die aufgebaut, ob es Minenproduktion, Reservekapazitäten oder auch im Bereich Refineries, also vom Minenprodukt in das Endprodukt, ja, zum Verkaufen gemacht. Das ist vor allem ein Thema. Also alles ist auch dann als Waffe mitgebrauchbar und das braucht aber noch seine Zeit und man hat die Welt, glaube ich, wissen lassen, ja, mit so ein paar wie nennt man es, kleinen Kanonenschlägen mit Warnschüssen, wo es hingehen kann, wenn das problematisch wird. Und deswegen spielt da tatsächlich die Musik aus meiner Sicht, ne? Und ja, wo kann es hingehen mit den Preisen, glaube ich, das wollen wir wissen, oder Dirk?
Ja,
Was
das
denkt ihr?
würden wir alle gerne wissen, ne?
Das
Aber
würden wir
ich
gerne wissen.
habe.
Hast du noch zwei, drei Sachen, wo ich jetzt vergessen habe
Ja,
gerade?
ich wollte gerade was zeigen. Ich habe hier gerade noch was gebastelt für euch, gerade mal spontan. Das wollte ich euch auch gerade mal zeigen, nämlich, dass man mal dieses Verhältnis sieht. Ich hoffe, man kann das da drin erkennen. Und zwar haben wir hier den Silberpreis, XAG, das in hier unser US-Dollar, Silber in US-Dollar, in Blau. Und wir haben hier den Shanghai-Silber-Index, also den Silberpreis in Shanghai in Weiß. Und ich habe es jetzt hier einfach mal ins prozentuale Verhältnis gesetzt, so seit Februar. Hier seht ihr, dass es relativ parallel, also Februar 2025, Anfang 2025, dass es relativ parallel läuft. Hier sogar hier plötzlich der Spotpreis, also nicht Terminmarkt, sondern Spotpreis in den USA oder hier im Westen höher, schneller ansteigt. Aber dann überholen die Chinesen dramatisch. Und jetzt sehen wir nach wie vor, dass in China nach wie vor vor, der Silberpreis deutlich noch stabil, noch stärker ist als in den, als hier in US-Dollar gerechnet, also in der westlichen Hemisphäre. Also nach wie vor, dass Silber dort teurer ist als hier. Und das ist ja eigentlich eine merkwürdige Geschichte, ne? Wenn wir doch sagen, Björn, wir haben doch hier globalisierte Welt und wir haben doch internationale Termin- und Warenmärkte, dass der Silberpreis so ein großer Unterschied ist zwischen Silberpreis auf der einen, auf dem einen Markt und auf dem anderen Markt. Das müsste doch zu Arbitrage führen, aber du hast ja schon gesagt, der freie Handel ist weit, also ist zum Teil ausgesetzt, da kann man nicht einfach plötzlich hin und her fahren. Außerdem sind natürlich Transportkosten zu berücksichtigen, aber vor allem eben das Thema der Restriktionen durch die chinesische Regierung und ein enormen Nachfrage der chinesischen Industrie nach Silber und nach überhaupt nach Rohstoffen allgemein, nach Silber im Moment ganz besonders, der alles absaugt, was dort auf dem Markt, auf dem physischen Markt ankommt. Und meine aktuellen Zahlen ist, dass also der Bestand an Rohstoffen an Silber an der chinesischen, an der Shanghai Future Exchange, an physischem Silber auf ein 10-Jahrestief gefallen ist. Also nur noch 85% dessen, was man 2021 hatte. Gut, es sind immer noch 350 Tonnen, wohl so roundabout. Aber das ist extrem wenig und die Industrie saugt dort alles ab. Und jetzt haben wir noch den großen Vorteil im Moment. Deshalb haben wir auch möglicherweise führt das noch dazu, dass wir noch 2 Wochen so eine Beruhigung auch an den Märkten sehen. Denn wir haben Trommelwirbel in Shanghai oder in China das Neujahrsfest. Ne, darf man nicht vergessen, haben wir nicht so auf dem Schirm hier. Björn als Internationaler schon mehr. Das geht heute los, 17. Februar, Beginn des chinesischen Neujahrsfestes und geht bis, ich glaube, 3. März, korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Ja, 3. März, das sind die Manipulationswochen, die jetzt kommen, die oder die weniger Nachfrage. Da haben wir traditionell, wie du richtig sagst, das Hauptproblem. Aber vielleicht auch nochmal zurück zu einem Satz dazu gesagt, ne? Auch an der LME überall gehen die Lagerbestände dramatisch zurück, ne? Also das Zeug wird leer gesaugt in den Lagern. Haben wir ja auch schon breit drüber gesprochen, ne? Minenproduktion ist nicht aufgebaut worden, ist weder gefördert noch war als Investment ein Thema über die vielen Jahre und über Corona dann auch nochmal zurückgeleitet. Industrie war nicht nachgefragt, aber der westliche Blick sieht das nur. Der globale Süden wächst da weiter mit 5% plus, ne, in verschiedenen Ländern. Die brauchen die Rohstoffe. Die haben endlich die Chance, auch die billigen Rohstoffe aus Russland zu bekommen. Das befeuert das Wachstum. Und nach wie vor, wenn man jetzt, weil die Leute immer, ja, man ist so schnell im Hoch und im Tief des Emotionellen gefangen. Aber es ändert sich doch nichts an der Grundlage, egal wo der Preis jetzt kurzfristig steht, ob 200 oder $300 Silber oder 70, der es braucht, braucht sowieso. Es ist nur jetzt, glaube ich, der Vorhang weggezogen worden. Und deswegen ist es spannend jetzt zu sehen, sind denn jetzt nicht die Nachfrager, die das sowieso brauchen? Jetzt wäre doch beim Preis da die Möglichkeit, das besser aufzubauen. Deswegen wird es richtig spannend jetzt die nächsten 2 Wochen mit diesem chinesischen Neujahrsfest. Das heißt eigentlich, da ist das ganze Land an Shutdown mehr oder weniger. Das ganze Land, ne, ist da zu Familie reisen. Da, also, am meisten verdienen da, glaube ich, die Reiseunternehmen. Und die sind als Nachfrager, fallen die dann oft auch die Industrie, auch die Firmen. Das ist einfach so und das ist traditionell über die letzten Jahre immer zu beobachten. Wenn Angriffe auf gerade diesen speziellen Markt erfolgen, dann da und auch einfach erfolgen. Deswegen haben wir auch letzte Woche Donnerstag, Freitag schon wieder gesehen, was passiert ist, wo wir liegen. Deswegen habe ich auch immer, auch wie im Brief immer gesagt, du, man muss ein bisschen vorsichtig sein, du auch. Aber wir sind ja immer noch auf extrem hohen Niveaus. Spannend wird es jetzt einfach dann zu sein, was macht denn die Realität? Weil das ist, glaube ich, das, während wir
Exakt.
haben, LME, COMEX und Shanghai-Börsen, ist, glaube ich, der wichtigste Spieler im Hintergrund, die Realität. Ne? Da kann man noch so viel politisch reden, da kann man noch so viel manipulieren wollen, da können noch so viel Händler hier und da sich gegenseitig die Swaps hin und her schieben und Absprachen treffen. Wenn der industrielle Nachfragekomplex reinschlägt und sagt so, und auch noch der Regierungskomplex, wo man nachher vielleicht noch darauf zukommt, Projekt Volt in den USA, wo jetzt Regierungen als Spieler auftreten, die einen mehr, die anderen schlafen noch. Ja, also over here ist in Europa ist nicht so viel noch da passiert, dann hast du plötzlich Nachfrager, die weder kalkuliert sind, die du auch nicht kalkulieren kannst, die sagen, wir wollen einfach jetzt haben, was wir haben, weil wir wissen, wir brauchen es. Und der Vorhang ist, glaube ich, auch für den normalen Investor inzwischen weggezogen, dass wir hier einen Sektor haben, der nicht irgendwie noch kurz mal eine Minenaktie macht, mal 1000% oder minus 50% volatil, sondern jetzt haben wir eine ganz andere Sache. Und da spielt natürlich neben Gold Ja, das ist der Werttransport, das ist aber das eine, aber vor allem Silber und dann weitergehend in Kupfer und die anderen Metalle, Nickel, Zink, ja, und dann nehmen wir nachher mal die strategischen Metalle noch rein, ja, und dann ist da der Ofen aus, ne? Da haben wir einfach, es ist nicht da, ne? Erstens muss es in der Mine produziert werden, die muss gebaut werden, davor muss es gefunden werden, aber selbst wenn dieses Rohprodukt da ist, muss es in die sogenannten Smelter, in die Raffinerien, um dann weiterverarbeitet zu werden zu diesem Endprodukt, was dann wieder eben der Stahl, der dann wieder geliefert wird an die Endprodukt ist vielleicht falsch gesagt, aber an das Produkt, was dann die Endverbraucher oder Endabnehmer brauchen. Und das ist der Knackpunkt, den viele gar nicht sehen. Ja, solche Refineries, solche Smelter, steht hier auch nebendran einer, die gibt es in ganz wenigen Ländern noch in Größenordnungen, abgesehen von China. Entschuldigung, gebimmelt irgendwas. Da.
Hört man nicht.
Ja, sehr gut. Wo man sagen muss, das ist der wirkliche, das ist die wirkliche Groß, der große Knüppel, das ist der Flaschenhals, den China sich da überall aufgebaut hat. Ganz
Okay.
klar. Ja, das
Das
ist
ist
der.
natürlich das ganz spannende Thema und ich glaube, damit ist auch die Frage beantwortet, wo gehen die Rohstoffpreise in der Zukunft hin? Wir hatten in der Vergangenheit, Björn, wir machen das ja schon zusammen, ich glaube, 15 Jahre reichen da nicht, wo wir uns über Edelmetalle austauschen und miteinander arbeiten. Ich weiß, dass über all die Jahre, wo die Edelmetallpreise am Boden lagen, das war immer die All-in-Sustaining Costs und unser wesentliches Thema. Also wie sind die Förderkosten für die Minen, wenn man alles reinrechnet, Arbeitskosten, Ölpreise und so weiter. Was kostet die denn, so eine Unze Silber oder Gold aus dem Boden zu holen? Und da haben wir immer gesagt, das ist der Floor. Drunter kann es ja nicht fallen, weil sonst schließen die Minen, dann gibt es kein Gold und Silber mehr. Ne? Das ist heute gar kein Thema mehr. Heute sind wir bei Preisen, die sind weit, weit entfernt von diesen All-in-Sustaining Costs, was dazu führt, dass die Minen sich dumm und dusselig verdienen, weil natürlich die Kosten sind nur we unwesentlich gestiegen im Verhältnis zu dem Preis der Edelmetalle. Und entsprechend ist der freie Cashflow durch die Decke. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ich würde, bevor wir darauf einsteigen gleich, noch ein Thema bringen, weil die Leute ja, oder wir auch, was ist die Leute, wir auch wollen ja wissen, wo geht denn die Reise hin und wo gehen die Preise hin? Und das ist ja eine faszinierende Spekulation. Einerseits haben wir die physische Nachfrage zu sagen, warte mal, das kommt gar nicht mehr so weit runter, weil die prügeln sich um die Metalle. Also sobald es ein bisschen billiger geht, jeder greift, was er kriegen kann an physischen Metallen, wie soll denn da der Preis runterkommen? Aber wo sieht es nach oben aus? Wenn man sich um den Preis prügelt, gibt es ja auch Preisziele. Bis wohin sind die denn bereit zu kaufen? Und du hast vorhin auch schon viele Marktteilnehmer angesprochen, außer der Industrie auch plötzlich Investoren oder sogar Staaten oder neue Währungen, die vielleicht mit Edelmetallen hinterlegt werden. Ach, was haben wir für Diskussionen? Aber was haben wir denn da für Ziele im Raum? Und da bin ich auf was gestolpert. Gerade die letzten 48 Stunden war es. Das möchte ich euch zeigen. Und zwar, was uns immer wieder, ich sag mal, so ein bisschen einen Hinweis geben kann. Ich sag das mit ganz großer Vorsicht. Das ist keine Garantie, so wird's werden. Ne? Was ist so ein Wow? In die Richtung sollte man sich mal das orientieren. Warum? Das sind die Terminmärkte, und zwar die Optionsmärkte. Was das spielt, die Musik für die großen Player. Da spielen die BlackRocks der Welt bis hin zum kleinen bis zum kleinen Player ist da mit dabei und die schließen Terminkontrakte ab. Also die wetten auf den Preis von Edelmetallen in beide Richtungen. Auf steigende Kurse, auf fallende Kurse und sagen, wo wird es denn aus meiner Sicht hingehen und kaufen entsprechend Calls oder Puts. Und dann kann man sehen, wenn sich um ein Preisniveau besonders viele Optionen aufbauen, dann kann man sagen, dass viele Marktteilnehmer davon ausgehen, dass es hier realistisch hinkommt oder dass sie darauf wetten, dass das passiert und so einschätzen oder vielleicht sogar auch was wissen. Das gibt es ja auch mal, dass Leute was wissen, was nicht alle wissen. Ne? So, und oftmals wirken solche großen Anballungen von Optionen zu einem Preis auch wie ein Magnet, dass es dann auch dahin geht, weil natürlich die Leute auch ein Interesse haben, die dann diese Position eingegangen sind, dass es dorthin geht. Und wenn die kräftig genug sind, stark genug sind, dann haben die auch ein Interesse daran, den Markt zu diesem Termin in diese Richtung zu bewegen. Also das ist keine Garantie, dass es auch so kommt, weil es gibt ja auch die Gegenposition, die entsprechend andere Interessen haben. Aber es gibt einem so ein bisschen Anhaltspunkte. Mehr kann es gar nicht sein. Und hier möchte ich euch was zeigen, wie die Optionen für dieses Jahr von jetzt, von den nächsten März-April-Optionen bis Ende des Jahres aussehen. Und zwar für Gold. Und jetzt gucken wir erstmal auf die Calls. Und ich sage euch, als ich das gesehen habe, mir hat das erstmal die Schuhe ausgezogen, habe gesagt, ob das ein Fake ist oder sowas. Nein, war es aber nicht. SocGen hat es ausgegraben. Ich zeige euch diese Grafik und die ist wirklich beeindruckend. Ich glaube, ihr könnt sie sehen. Hören, kann man die sehen?
Sieht man gut, ja.
Okay. Hier seht ihr die Verteilung der Gold Call Options von Januar, also aktuell bis zum Strike im Dezember. Und ihr seht, dass aktuell sind die Hauptcalls, also wir reden jetzt nur über die Calls, nicht über die Puts, die Hauptcalls liegen irgendwo um 5.500 US-Dollar. Also das ist gar nicht so weit weg von da, wo wir im Moment sind für April. Also da erwartet man, dass jetzt bis April, ja, das noch ein bisschen besser werden kann wieder, aber jetzt nicht so dramatisch viel, ne? Dann für den Juni ist das gar nicht so weit anders. Da ist es ähnlich. Da sind ein paar, die schon ein bisschen optimistischer sind, aber die Masse ist weiterhin irgendwo um 5.000, 6.000 Dollar. Das ist alles nicht so wild. Das gleiche gilt für den August und für den Oktober. Aber jetzt sehen wir plötzlich Ende des Jahres, haben wir ganz große Whales oder ganz große Positionierungen im Bereich 10.000, 15.000 und 20.000 US-Dollar fürs Gold. Also enorme Positionierungen, die neu dazugekommen sind, in extremen Bereichen fürs Gold, und zwar per Jahresende. Interessanterweise nicht in den Monaten davor. Also da erwartet man jetzt nicht, dass kurzfristig was passiert, aber irgendjemand scheint der Meinung zu sein, dass zum Ende des Jahres es einen großen Knall geben wird und zu sehr, sehr hohen Goldpreisen führen wird. Nochmal. Freunde, lasst euch jetzt, das ist jetzt erstmal für jeden, der Goldfan ist, der sagt, wow, Gold auf 20.000. Nochmal, das ist kein Versprechen und das Gold geht auf 20.000. Das zeigt nur, dass es hier ein gerüttelt Maß an Positionierungen gibt, die genau das annehmen. Ob die am Ende recht haben oder nicht, ist vollkommen offen. Aber ich finde es ausgesprochen spannend, weil sowas extrem ungewöhnlich ist, solche extremen Positionierungen. Und vielleicht kann ich das noch. Na, ich gehe mal zurück. Kann ich euch das auch noch zeigen, wie das für die Puts aussieht? Auf der Unterseite ist das relativ harmlos. Auf der Unterseite erwartet man auch hier weiter sind die Puts im Bereich 4.500, 5.000. Also nach unten ist das relativ, da erwartet man nicht große Rückgänge, wieder auf 2.000, ganz wenige Positionierung auf 2.500. Aber da erwartet man nicht wirklich, dass es mächtig runterkommt. Also wir sollten hier um 4.500, sollten wir eher den Boden gesehen haben beim Gold. Aussicht der Optionen. Und das gilt auch für den Rest des Jahres, ne? Hier kommt kaum noch was. Also relativ wenig Absicherung, dann noch hier ein bisschen was bei 4.000. Aber im Vergleich zu dem, was wir bei den Calls gesehen haben, sehen wir hier keine großen Abweichungen. Und jetzt wollt ihr natürlich, ich weiß, wie es ist, auch wissen, wie sieht es beim Silber aus. Und da gucken wir auch mit drauf. Zero Hedge hat das zusammengetragen. Halt, das war Gold, sorry. Da gucken wir noch bei Silber rein. Und da sehen wir das gar nicht so dramatisch per Dezember. Das ist ja interessant. Wir sehen bei Silber jetzt hier nicht total durchgeknallt. Die großen Positionieren, das sehen wir nur bei Gold. Das finde ich ausgesprochen interessant. Aber beim Silber sehen wir für die kurzfristige Entwicklung für März, nur das kann jetzt noch sein von dem Peak, den wir jetzt im Januar gesehen haben, dass die Positionierungen noch hoch sind. Aber auch für Mai, Juli sehen wir doch spürbare Positionierungen im Bereich 200 US-Dollar. Deutlich über 100. Also da ist man doch recht optimistisch. Und jetzt guckt man natürlich auch noch die Puts an. Wie sieht man es denn nach unten, die Risiken beim Silber? Und da sagt man, naja gut, hier so um 70, 75, da sollte so der Boden sein. Vielleicht kurzfristig nochmal, da sind wir wieder bei Björn. Du wolltest die 50 sehen, hast du gesagt? Ja, du wolltest die 50 Dollar sehen, die 5 davor. Nein, du
Ein
wolltest auch die
Bitcoin.
5 beim Dollar, beim Silber davor sehen, um zu
Ja,
kaufen, hast du mal gesagt.
wenn wir die kriegen, dann nehmen
Ja.
wir sie.
Also auch hier sind einige, wie du, auch der Hoffnung, dass es hier Richtung 55 nochmal 50 runtergeht. Aber auch nur kurzfristig. Das erwarten die nicht für den weiteren Jahresverlauf, sondern die erwarten jetzt auch, könnte es nochmal ein bisschen runtergehen, aber dann auch wieder hoch Richtung über 100 Dollar. Und wie gesagt, also und das sind die Pessimisten wohlgemerkt. Die Optimisten rechnen eher mit Anstiegen dann Richtung 200. Also ich glaube, man kann sagen, im Moment kann es nochmal ein bisschen rumpelig werden die nächsten Wochen oder die nächsten 2, 3 Monate. Aber ich glaube, im Laufe des Jahres und vor allem zum Jahresende wird das eine verdammt spannende Geschichte. Und ich werde sehr gespannt sein, ob die Jungs mit ihren großen Wetten, ob die am Ende recht behalten oder nicht. Also ich würde sagen, zusammenfassend aus dem Ganzen, wir sind im Bereich der Bodenbildung. Wir werden keinen Sell-off sehen, der Edelmetalle wieder auf Niveaus von 2024 runter, wo wir auf, was ich, 20, 25, 30 US-Dollar Silber sind und vielleicht auf 2000 Dollar Gold. Ich glaube, das werden wir nicht sehen. Vielleicht noch ein bisschen Korrektur, aber das sind eigentlich gute Möglichkeiten, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten einzusammeln, ob das physisch ist oder ob das in Form von Minenaktien ist. Da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen. So wäre meine Einschätzung. Das fand ich insgesamt von den Terminmärkten. Björn, wie siehst du das? Mit den Terminmärkten, die hast du ja auch im Blick. Was hältst du von diesen Grafiken oder von diesen Einschätzungen?
Ja, spannend, super gut zu sehen, weil letztendlich kann man wahrscheinlich dann auch beobachten, gerade im Gold finde ich es spannend, weil wir das ja als nicht Industriemetall mal betrachten. Da. Das betrifft aus meiner Sicht Wertspeicher, auch Transport der Werte in die Zukunft, ja, eins davon. Aber vor allem auch als Mittel der Wahl, um vielleicht Risiken, Ereignisse zu überstehen. Na, Gold steigt immer dann, wenn es dann doch mal schnell zum Krieg kommt. Natürlich wird es kurzfristig auch mit in Betracht, in Leidenschaft gezogen, wenn Cash King ist und wenn Margin Calls auf andere Assets kommen, man braucht schnell Geld, das sieht man immer, wird Gold auch fallen, hat sich fast halbiert, 2008 wird dieses aus meiner Sicht nicht mehr passieren. Spannend wird sein, wenn du diese Beobachtung fortführst, da hast du bessere Tools als ich, glaube ich, mit Bloomberg und so weiter im TAM, wenn diese großen Extrempositionierungen nach oben im Gold sich vielleicht wieder auflösen, wenn die Gegenpositionen oder wenn die Positionen geschlossen werden sollten frühzeitig, oder warum ist diese Position auf Ende Dezember geschlossen, hatten wir im Vorfeld ja auch immer besprochen. Vom Gefühl her ist irgendwas am Laufen. Warum? Das ist jetzt wieder ein anderes Interview. Warum dürfen wir Epstein sehen? Ja, warum kommt das jetzt von Leuten, die ja auch das kontrollieren, dass wir es nicht sehen? Warum werden wir abgelenkt? Warum sind bestimmte Dinge jetzt da? Warum ist jeder zweite Bildartikel, dass die Staaten pleite sind, plötzlich, wo es vor einem halben Jahr noch hieß, läuft alles super? Also, wer schlau ist oder wer ein bisschen mitdenken möchte, der hat ja gesehen, dass jede Verschwörungstheorie recht schnell bewahrheitet wurde. Wer etwas mitdenkt, verschafft sich einen breiten Meinungskorridor, nämlich von ganz rechts nach ganz links, wo auch immer heute rechts und links stehen. Ich meinte, wo Wahrheit die Lüge ist und der Krieg, der Frieden, müssen wir nicht über rechts oder links diskutieren, ne? Sondern da geht es wirklich nur um den Einzelnen, der sich als Appell auch von mir in jedem Video verschafft euch die Informationen. Information ist nicht eine Bringschuld von uns hier, ja. Dirk macht sehr viel auf den Plattformen, es gibt so viele Leute, wir machen sehr viel Freies, aber da gibt es noch ganz andere, ob es ein Hellmeier etc., wer auch immer dazu kommt, ein Dominik, ein Marc Friedrich, alle, die auch viel natürlich auch mit Geschäft verknüpft, das ist doch logisch, ja. Wir alle wollen ja auch, wir müssen auch essen. Ne? Was nichts kostet, ist nichts wert. Und deswegen ja, gibt es bestimmte Services, die meine 30 Jahre Lebenszeit, Dirk, deine 30 Jahre Lebenszeit oder wie auch immer zusammenfassen und die das dann auch wert sind. Und jemand, der sagt, ich möchte es alles umsonst, der wird halt das Problem haben, dass er sich viel Mist zusammentragen muss. Und wir machen das Vorfiltern. Und ich sage immer nur, wer sich in den entsprechenden Medien, ob es Tichy, ob es auf 1 ist, ja, völlig egal, ob mir einer sagt, du, das ist ja krudes Gedankengut, spielt ja keine Rolle. Ich muss es mir selber geben, ich muss es mir selber durchlesen und dann kann ich mir eine Meinung dazu bilden. Und wenn ich das gepaart mache mit den Leuten, wo ich glaube, das sind Leute, die keinen Vorteil davon haben, ob ich jetzt das kaufe oder das oder eine Provision daraus kreieren, indem du bei einer Bank, bei einem Vermögensverwalter, gibt es gute, gibt es schlechtere, wo auch immer, muss jeder selber wissen. Aber jedenfalls, so wie wir hier sitzen, haben wir ja nicht den einzelnen Kontakt. Ihr könnt uns E-Mails schreiben und so weiter, aber in der Masse natürlich nicht zu 40, 50, 100.000 Views. Aber wer sich das zusammenstellt, der kommt dann auf eine bestimmte Idee, der hat das gleiche Gefühl vermutlich wie wir alle, dass sich etwas ändert im System, dass die Zeitenwende da ist und zwar nicht nur politisch und dann auch für uns und unsere Kinder, ja, auch im Thema der Gewaltenaufteilung der Welt, wie jetzt hier quasi die Macht der Stärke, das Recht des Stärkeren herrscht, ja, weil der Krieg um die Rohstoffe begonnen hat, weil alle verstanden hat, ja, ohne Energie läuft gar nichts, ohne Strom läuft gar nichts. Na, da können wir noch so viel machen und wollen. Das hat keinen Sinn. Und dementsprechend ist natürlich auch immer noch, ja, im Vorfeld wird hier immer noch der Papiermarkt, der Futuremarkt, der Optionsmarkt, war ja bis anno ein dominierender Markt. Der hat die Preise gemacht, gerade im Gold und Silber. Die Manipulationen sind ja nicht dahergeholt. Da sind ja genug Banken verurteilt worden, ne, in ihren Handelsräumen. Ja, der Markt ist eben, ich glaube, das war auch eine Frage, Dirk, die wir noch drin hatten. Wie kommt denn so ein Preis zustande? Eben nicht nur fair und nicht nur über technische oder Computersysteme. Selbst die sind ja beeinflusst, wenn wir über Aladdin sprechen und so weiter, ne, von BlackRock. Ja, manche wissen halt dann doch mehr, aber vor allem auch durch ganze Teams, Rohstoffhandelsteams und durch Gold- und Silberhandelsteams, ob es jetzt JP Morgan oder andere sind, die dann auch wieder abwandern, komischerweise jetzt in die asiatischen Bereiche. Ne? Ein Schelm, wer Böses denkt. Da steckt schon sehr viel dahinter. Jedenfalls war in diesen kleinen Märkten Manipulation möglich und vielfach auch an der Tagesordnung, glaube ich, um Geld zu verdienen. Und für uns ist einfach nur wichtig, wir haben das Gefühl, die Welt ändert sich, die Zeitenwende ist da. Wie transportieren wir uns, unser Selbst, unser Gedankengut, unsere Welt und unsere Werte? Und da kommen wir jetzt schon dahin, dass jetzt die physische Seite die Realitäten übernehmen und nicht mehr nur, das ist so der Kampf Papiergold gegen echtes Gold, ja, Rohstoffe, sich auf dem Papier zu sichern, aber echte zu haben. Ne? Da gehe ich halt nach Venezuela rein, habe ich mehr davon, habe ich auch übrigens noch ein paar Bitcoin mitgenommen. Ne? Die Wallet von Maduro ist nicht so klein, oder des Landes. Also das spielt eine wesentliche Rolle und es wird dieses Jahr entscheidend sein. Ich glaube, da werden die Karten mal auf den Tisch kommen müssen. Und das ist das Spannende jetzt an den Rückgängen der Preise zu sehen. Wo wird denn nachgekauft? Manche Märkte können auch gecornert werden. Siehe Stichwort Hunt Brothers im Silbermarkt. Ja, ist da im Kupferbereich, das ist ein anderes Thema, langes Video, was wir da mal machen können, wo es der ein oder andere sagt, im Kupfer ist auch gerade ein Cornering im Gange. Auf der anderen Seite haben wir einen Robert Friedland von Ivanhoe Mines, der inzwischen beim Präsidenten abfotografiert wird. Wer ihn nicht kennt, also wer uns verfolgt, der kennt ihn natürlich. Eine der schillerndsten und bekanntesten Figuren, Robert Friedland, unbedingt mal googeln, Ivanhoe Mines, na, im Kupferbereich.
Das können wir eigentlich, fällt mir gerade ein, das können wir eigentlich fürs nächste Mal machen. In 14 Tagen, können wir auf das Thema Kupfer mal tiefer eingehen.
Absolut, absolut, wo die einen sagen, ohne Kupfer braucht nichts. Friedland sagt, wir brauchen 8 Kupferminen des Formats Grasberg oder das sind die größten Kupferminen der Welt. Das ist gar nicht möglich und nicht machbar. So einfach ist es. Also sprich, weil du vorher auch
Aber
nochmal.
warte mal, wir kommen zu weit weg gerade, wir kommen zum Kupfer rüber. Lass uns das nächstes Mal machen, gerade wenn wir das gerade so ansprechen. Ich würde gerne nochmal zu dem Gold zurückkommen und zu dem Extrempositionierung Ende des Jahres, da ist immer hergekommen. Da ist natürlich sofort die Frage im Raum, was kann da so ein Hintergrund sein? Wir haben ja immer wieder in der Vergangenheit das Thema gesprochen, goldgedeckte Währungen. Die Rolle des Goldes künftig im Bereich Zahlungssysteme, im Bereich Währung, wie auch immer. Hast du da Gedanken im Moment dazu, dass sich da was verschiebt oder was neue Signale
Ja, das
gibt?
ist ja schon unser Hintergrund, oder? Auch das würde wieder stundeneigene Videos sein, aber wer uns verfolgt, ne, dass wir ein neues Geldsystem bekommen, ist ja schon mir als Lateiner bekannt, oder? Es ist ja schon der Golddukaten immer verwässert worden. Wir stehen nach 80 bis 100 Jahren an dieser Grenze, dass auch ein Dollar jetzt verliert. Die alle, ist dein Spruch, glaube ich, springen aus dem Flugzeug ohne Fallschirm, fragt sich nur, wer als erstes unten aufschlägt. Selbst der Schweizer Franken, meine Heimatwährung. Na, sind wir beim gleichen Entwertungsthema. Und es ist nur noch die Frage, jetzt haben sie eben die Mittel, die Orwell nicht vorhersehen konnte, der Kontrolle über die ganzen technischen Systeme, dass wir eben reinkommen in dieses elektronische Geld. Der E-Euro ist ja, glaube ich, seit Oktober letzten Jahres sogar gesetzlich mehr oder weniger am Kommen, ist aber noch nicht umgesetzt. Aber da ist auf jeden Fall, die EU prescht wieder mal vor, ne? Aber da macht auch die ganze Welt immer mit. Übrigens können wir uns auch überlegen, warum Social-Media-Verbot für ab se bis 16 finde ich eine gute Sache, aber warum gleichzeitig und alle? Na, ist immer so, wenn sowas kommt, wie kann man die Masse beeinflussen und wo kriegen wir sie hin? Wenn ein neues System kommt, muss ein großer Knall in irgendeiner Form passieren oder man muss die Leute jedenfalls willfährig dorthin bringen können, sodass ist ja immer so, dass am Schluss die Schafe nach Hilfe schreien, ne, wenn der Löwe in der Herde ist. Und irgendwie müssen wir den reinbringen. Ukraine-Krieg ist noch nicht aus, aber vielleicht auch nicht machbar. Was kann es anderes sein? Neuer Virus oder, ne, auch das scheint vielen dahergeholt zu sein. So ist es nicht. Ne? Man hört vieles im Hintergrund. Und Epstein-Falls machen ja auch deutlich, dass im Vorfeld vieles besprochen war. Na, kommen wir da gut durch und lasst uns Geld verdienen. Na, warum hat denn Bill und so weit so viel investiert in die Firmen? Zurück zu dem Thema, warum? Ja, du hast recht, das zeigt vielleicht, dass viele auch, da, vielleicht wissen einige mehr, dass eben dann diese Umsetzung zu einer gedeckten Währung kommt. Wir haben ja schon die Unit, ja, wir haben ja schon die BRICS-Währungen, die umgebaut werden. So schnell geht es ja auch nicht. Und es wird auch nicht morgen eine einzige E-Währung geben können, weil die Älteren, na, ja immer das noch mit Cash bezahlen wollen. Aber man kann den Cash so, man kann das Bargeld so stark zurückdrängen über Besteuerung, über Nutzungserschwerungen, über eine Wallet, die der Staat zur Verfügung stellt und seine Transferleistungen nur noch daraufhin überweist. Also wir werden alle uns wundern, wie das geht. Ich kann es ja live hier sehen, oder? Du weißt, ich bin ein Verfechter nicht der 15-Minuten-Sitis, der Freiheit oder weniger Überwachung, sitze aber in einem Land. Da brauchen wir gar nicht über Muslime und so Sachen reden, sondern da reden wir einfach drüber. Hier gibt es keine Post, hier gibt es wirklich, ist alles elektronisch innerhalb von Sekunden machbar. Sehr, sehr einfach, sehr convenient und sehr angenehm auch für mich, aber eben nicht das, was es eigentlich sein soll.
Ich glaube, Jörg, wir kommen wieder weg von unseren ursprünglichen Themen. So spannend die alle sind, keine Frage. Aber wir wollen zu unseren Edelmetallen zurück und nochmal zu der Wirkung oder zu dem Punkt von Gold. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist auch zu sehen, dass das Gold inzwischen, und zwar seit Sommer 2025, das ist an vielen so ein bisschen vorbeigegangen, als Tier 1 Asset für die Banken gilt. Das heißt, unter Basel 3 der Regulierungsanforderungen für die zumindest westliche Bankenwelt. ist inzwischen heimlich still und leise Gold als Tier One Asset deklariert. Das heißt, klingt erstmal so langweilig, das heißt nichts anderes, als dass die Banken Gold als Teil ihrer Reserven ganz normal zum Marktpreis führen dürfen. Genauso wie bisher Notenbankgeld, Notenbankbargeld oder erstklassige Staatsanleihen. Und das führt natürlich dazu, dass es für die Banken attraktiv ist, Gold als Bestand mit aufzunehmen. Und sollte es irgendwo mal kritisch werden für Banken und die haben unter entscheidende für sagen wir mal, nehmen wir doch mal ein Beispiel an, systemrelevante Banken hätten auch Gold in ihren Beständen. Und es würde zu Problemen im Bankensektor kommen, dann würde ein massiv ansteigender Goldpreis denen, die Gold haben, den Hintern retten, weil damit natürlich ihre Reserven plötzlich massiv aufwerten würden und sie viel besser durch die Situation kommen würden. Also eigentlich ist doch dann jede Bank gut beraten, eine gute Beimischung an Gold zu haben, zumindest wenn man an solchen Mechanismus glaubt, dass der Goldpreis im Zweifel auch mal steil geht, wenn's bei den Banken kritisch wird, weil irgendwo musst du hin mit dem Geld. Und das ist auch ein Thema, was wir, glaube ich, jetzt auch bei den Aktien noch sehen werden. Da komme ich aber im separaten Video, da gehe ich jetzt im nächsten Video am Donnerstag mehr drauf ein. Dann sprechen wir wieder unsere klassischen Aktiengeschäfte, Aktiendeals. Und wir sehen jetzt, dass eine große Angst in den Märkten herrscht. Man weiß nicht, welche Aktien von der KI zerstört werden, welche Unternehmensmodelle zerstört werden. Das geht momentan die Angst durch alle Branchen durch. Und da keiner so recht weiß, wen es morgen nicht mehr gibt. Der Microsoft-Chef für den Bereich sagte gerade, in 18 Monaten gibt es keine Jobs mit White Collar mehr. Die sind alle von der KI ersetzt. Also im Moment hat man eine Riesenangst, dass große Konzerne, mittlere Unternehmen in 2 Jahren nicht mehr existieren, weil ihr Geschäftsmodell von der KI übernommen wurde. Und da man nicht weiß, wer, fängt man an, überall abzuverkaufen. Und wenn man nicht mehr weiß, wer und so eine allgemeine Panik entsteht, dann kann sowas, im Moment ist es noch ein Umschichten, raus aus dem, raus aus dem, raus aus dem, rein in langweilige Industrie, in das, was auf gar keinen Fall aufgelöst wird, wie was ich, Traktoren baue, John Deere. Aber die Gefahr besteht, dass man plötzlich alles in Frage stellt oder 75% in Frage stellt und nicht weiß, was steigt, was wird fallen, rausgeht und dann muss das Geld irgendwo hin. Möglicherweise auch in die Edelmetalle. Aber wie gesagt, das ist ein spannendes Thema. Dann kommen wir damit auch gleich auf die Aktien. Ich bin schon gerade auf die Industrieaktien gekommen, aber wir hatten es vorhin von den Minen, wir hatten es von den All-in Sustaining Costs, wir hatten es von dem, dass die sich dumm und dusselig verdienen mit ihrem Free Cashflow. Und da kommt nämlich auch die Frage, die uns noch jemand geschickt hat. Und zwar, das war der Franz. Erwarten Sie. Nee, das war der Crash für die Aktienmärkte. Hier, das ist es. Wie schätzen Sie die Entwicklung der Gold- und Silberminenaktien? Jetzt sind wir ja in deinem ganz tiefen Spezialgebiet für 2026 aus Sicht der bereits heute stark gestiegenen Kurse ein. Und jetzt wird es natürlich richtig spannend. Ihr habt ja den Rohstoffkönig und dort habt ihr richtig, richtig Hulle gehabt in den letzten Monaten. Da war richtig was los. Fass uns mal zusammen. Was ist gelaufen? Wo ist der Stand? Wie seht ihr die nächsten Wochen und Monate? Was soll ich machen?
Ja, die Frage haben wir oft, ne? Vor allem, wenn ich es vor einem Jahr eben erzählt habe, da war es dann, oh, nee. Aber du hast recht, das Thema bleibt, ne? Gold, Silber, Bank of International Settlement ist auch in den Swaps hochgefahren. Also da passiert ganz viel und ich glaube, die Basis dessen, was wir vorher gesagt haben, dass wir nicht erwarten, dass die Metallpreise, also Edelmetallpreise, Gold, Silber stark nach unten kommen. Wir werden die nicht auf eine Halbierung sehen aus meiner Sicht. Kommt auch nicht bei den ganzen Banken, die nachgezogen haben. Ja, die sind immer zu spät dran, die Kursziele moderat, aber die sind auch schon bei 6.000, 6.500 und höher geht jetzt. Ne? Ronny bis bei 10.000 Silber. Seriös kann man sowieso nicht sagen. Ne? Wir haben jetzt durch den Rückgang von Silber wieder die Charts, aber vor allem im Industriebereich, da würde ich euch gleich nochmal was zeigen. Ich werde das dann aber anhand von unserer aktuellen Ausgabe machen. Ja, Dirk, du hast den Rohstoff König, wir dürfen das nicht mehr als Werbung hier sehen, sondern du unterstützt uns ja da fantastisch als Nachfolgeprodukt von CashKurs Gold. Und ja, es liegt auch den Beteiligten nicht daran, hier noch ein Abo mehr oder weniger zu verkaufen. Wer das Thema haben will, der schaut sich das an. Na, das ist wirklich preislich sehr entspannt und dann kann er es ja auch wieder kündigen. Ich glaube, den Mehrwert kriegt er nirgends. Wir werden es gleich sehen. Vor allem die Hintergrundinformationen dazu. Ne? Und das ist eigentlich das, was uns auszeichnet. Jetzt haben wir die Möglichkeit, eben Aktien auch so zu traden, dass die dass der Mainstream das auch versteht. Ne? Die Gold- und Silberaktien, das glaube ich, kann sich jeder vorstellen, bei den Preisen haben ein brutales Jahr hinter sich. Ne? Wir werden es gleich an den neuen Agnico Eagle-Zahlen sehen. Übrigens, wer so ein bisschen mit dabei war, das heißt Newmont als größter Goldproduzent der Welt. Danach war eigentlich Barrick Gold, heute Barrick Mining. Ne? Die zweite, die Nummer zwei, mit jetzt aber nur noch von früher 5 Millionen Unzen Gold, sind die auf 3,3 zurück. Und siehe, unser Top-Wert eigentlich, Agnico Eagle, ganz tolle Performance unter dem Ex-CEO Sean Boyd gemacht, ist jetzt Nummer zwei geworden mit 3,4 Millionen Gold und Nummer zwei und hat aber 2005, wo Barrick bei 5 Millionen war, nur etwa 240.000 Goldunzen produziert. Also sagen wir innerhalb von 20 Jahren zur Nummer zwei aufgestiegen. Das ist brutal. Und wir schauen uns nachher gleich mal die Ergebnisse an. Überall Rekorde, natürlich muss auch sein. Ja. Und das rettet natürlich ganz vielen Produzenten. Wir müssen hier jetzt unterscheiden zwischen den Produzenten, die aktuell stark profitieren können, ne, von den entsprechenden Preisen, die es schaffen, jetzt diese hohen Preise sofort in Ergebnisse umzumünzen, weil sie eben produzieren und ihre Kosten niedrig sind. Da wissen wir auch, dass Energie und Arbeit die höchsten Kostenbeiträge liefern in diese Kostenstruktur. Und das ist natürlich fantastisch. Und dann die andere Seite der Juniors, die gerade bauen, aufbauen, und die Explorer, die natürlich jetzt auch profitieren, weil viel Geld in den Markt kommt. Ne? Die Forschung, also hier in dem Fall das Bohren, das Finden, wird unterstützt. Und vor allem ist natürlich für alles, was irgendwie in den Studien, also diese Minenstudien Vorrang hat, irgendwo Nähe einer Minenbaugenehmigung oder bereits im Bau befindliche Minen sind, die werden natürlich weggekauft, M&A-Aktivitäten. Und was heißt das für uns? Genau das sind die Fragen. Ist es jetzt überhaupt noch sinnvoll, diese Minen zu kaufen? Ja, gibt verschiedene Charts, das machen wir auch in dem Brief oder in unseren entsprechenden Beiträgen. Bitte immer mal bei Cashkurs reinschauen. Wenn wir sehen, dass im Vergleich zu Silber und den Silberminen, ja, da gibt es ja nur ganz wenige, ja, die da drin in Frage kommen, 45, 50, da geht sogar was weg davon. Das ist nicht da, ne? Und deswegen haben wir da wirklich die Möglichkeit, eigentlich noch eine sehr, sehr starke Performance machen zu können. Die Silberminen haben seit, ich habe es aufgeschrieben, dass ich es nicht falsch sage, die Silberminen haben tatsächlich hier um die 350% hingelegt in Form des Silberminen-ETFs Global X seit dem Low im Februar, was haben wir da gesagt, Februar 25 war das, sorry, Februar 24 bei 22,6 60 Dollar, 350%, während Silber etwa 300% lief. Das heißt, es ist noch mitnichten eine Outperformance, ne? Das muss man sagen. Und wenn wir da jetzt mal reinschauen, ich gucke mal, ob ich einen Chart so ein bisschen teilen kann, was passiert da. Natürlich haben wir bei den Großen noch wahnsinnig viel Performance-Möglichkeiten und ich warte immer auch auf die Rücksetzer. Wir warten drauf, was machen wir im Rohstoffkönig? Und das gebe ich jetzt mal frei. Ich muss ein paar verschiedene Screens teilen. Moment, das dürfte der sein. Ich hoffe, dass das funktioniert. Dirk, was sehen wir? Ja, ich
Wir
glaube,
sehen
unsere
den Rohstoffkönig.
kleine Performance-Tabelle, aber wie gesagt, auch nicht falsch verstehen. Ihr wisst, der Disclaimer ist immer drin. Aber wer hier reinschaut, sieht einfach, was hier 25 und 26 möglich war, seit wir den aufgelegt haben. Da sind natürlich noch Werte von Oliver Groß dabei, die er aus 21, 23, 24 aus dem alten Brief, er hat ja für über 10 Jahre für den Gewestor geschrieben, den Rohstoffinvestor, mit reingenommen hatte, aber nehmt euch die 25er Werte her. Dann sieht man, da sind tolle Performance-Zahlen, die zwei Minuszahlen, die hat man fast mal machen müssen, sonst wäre es unrealistisch geworden, aber auch die sind deutlich im Plus. Und hier unten sehen wir ein Hebelprodukt, das sind immer unsere Absicherungen. Ne? In unserem dritten Spekulativdepot machen wir immer auch mal eine Absicherung über einen entsprechenden Putschein, das ist dann ein normaler Markt. Ansonsten sind das alle alles nur Werte, die wir quasi nicht im Depot mehr haben, wo teilweise Gewinnmitnahmen gekommen sind. Und das ist eigentlich das Wichtige, was wir daran sagen, immer mal Gewinne mitnehmen in dem ganzen Thema. Und daher gehen wir davon aus, dass wir jetzt nach einem kleinen Rücksetzer in den großen Depots deutlich wieder Chancen sehen. Natürlich sehr hoch bewertet auf der Rückschau in den letzten Jahren, natürlich, aber nicht hoch bewertet im Vergleich zu den Ergebnissen, die wir hier sehen. Und darf ich euch mal, siehst du die Grafik, Dirk?
Ja, wir sehen es gut, ja. Die Grafik ist noch nicht, aber den Text dazu. Die
Ja,
Grafik ist noch
den
weiter
Text.
unten.
Einfach, es macht es mir einfacher. So bekommen die Zuhörer hier einfach mal einen freien Einblick. Wir haben keine freien Ausgaben in, wie so der Rohstoffkönig aufgebaut ist. Ich werde die Depots natürlich nicht zeigen. Dirk, du hast es lang genug getestet. Ich glaube, wir haben in drei verschiedenen Depots einen einzigen Minuswert. Im Moment ist auch nicht so schwer. Da muss man sich nicht so stark rühmen. Spannend wird es in den Abverkaufszeiten. Und das ist für uns immer ganz wichtig, dass wir konstant Gewinne mitnehmen. Ne? Und wenn die Märkte schlechter werden, dann gibt es auch mal nicht so viel zu tun. Da kann man ruhig bleiben und dann kann man hier auch wahnsinnig viel mitnehmen. Ne? Agnico Eagle, Wir sehen hier, das sind die aktuellen Q4-Zahlen, die enorm sind. Ja, wirklich, da haben wir wirklich All-In-Kosten bei 1500 Dollar gesehen, bei 840.000 Unzen Produktion. Ne? Also Rekorde bei Cashflow, Gewinn, operativen, freiem Cashflow. Da komme ich gleich mal drüber, dass wir hier sehen, dass ein Nettogewinn auf Jahressicht über 100% oben war, 1,3 Milliarden. Ne? Die Firmen schießen sich jetzt gesund. Ne? Also die Firmen, die eh schon gut waren, für denen haut es natürlich oben rein. Hier seht ihr den Agnico-Chart mal aufliegen, wo das dahin lief. Wir haben sie, das darf ich sagen, ab Mitte 25 reingenommen, haben da unsere knapp 50% plus auch drauf in das große Depot. Aber was hier seit Frühjahr 24 möglich war, da sagt auch jeder 300%, ja, herzlichen Dank, wo bin ich denn hier gelandet? Ne? Aber bei den kleineren sind auch die 1000% da keine Seltenheit. In kurzen Phasen. Und inzwischen haben wir natürlich den Regimewechsel, dass wir glauben, dass es erst hier in den nächsten Jahren kommen wird. Und wenn wir hier mal reinschauen in die Grafiken, ich hoffe, sie sind ganz gut erkennbar.
Ja, sehr
Das
gut, ja.
zeigt euch einfach, was so eine Agnico Eagle, und das kann man natürlich für alle machen. Das ist auch eine einfache Bewertung für den, so wie ich sage, für denjenigen, der nicht so tief drin ist. Ne? Wir haben realisierte Goldpreise im Verkauf, wir haben Kosten, das ist die Differenz, das verdient die Firma. Und da würde Dirk, ja, hier sehen wir die All-in Margin, ja, 2600 verdienen die als Differenz zu Kosten und Goldpreis, und sehen die realisierten Goldpreise hier mit 4100, was die im Q4 im Schnitt verkauft haben, bei 1500 Kosten. Ja, krass. Und wenn wir dann in die Net Earnings reingehen, und vor allem, was Dirk immer interessiert ist, was bleibt uns denn übrig, der freie Cashflow.
Wo
Ja.
ist die Marie?
Wo ist die Marie? Und wenn wir hier sehen, das waren harte Zeiten. Schauen wir uns hier ab 21 haben wir euch den Chart hier abgetragen. Ne? Mal mehr, mal weniger. Aber hier geht es richtig los, eigentlich ab Q4 23. Viele der größeren Produzenten haben da noch gar nicht performen können. Die haben ihren ganzen Mist erstmal aufarbeiten müssen, sodass es wirklich eigentlich erst ab letztem Jahr richtig am Scheppern war. Und nehmen wir nur mal das Jahr hier vor von Agnico Eagle. Wir können es ja sehen: 1,3, 1,2, 1,3, 600.000, blöd gerechnet, über 4 Milliarden Free Cash. Na, jetzt würde Dirk sagen, das ist natürlich in Kurzfristbetrachtung, ich kann es nicht extrapolieren. Na, das ist keine Microsoft, ich natürlich nicht. Wir können jetzt eben genau zur Frage zurückkommen, wo geht's denn hin, wo bleibt's? Ja, jetzt haben viele dieser großen Minen durch diesen enormen Cash-Zufluss natürlich erstmal ihre Bilanzen konsolidieren können, da wo sie schlechter waren, ne, haben es geschafft, vielleicht Geld auf der Seite zu haben, hier weiter Exploration für ihre eigenen Projekte schon zu betreiben, weil für die großen, ja, Entschuldigung, wenn ich ein bisschen aushole, hier ist ja
Nee, ist
immer
gut.
entscheidend, ist die Unze im Boden, die wir selber noch haben in der Mine, die wir noch aufgraben müssen oder definieren müssen, oder ist ein Zukauf für uns billiger? Deswegen sehen wir ja auch gerade, dass alles zusammengekauft wird, was nicht nied- und nagelfest wird. Das haben wir auch schon mit damals mal thematisiert, wo eine MAG Silber, die neue große Silbermine über x 10 Jahre am Aufbau von Pan American gekauft wurde, zum Preis, wo der 50, ne, der 10% Eigner, der mit dabei war, nämlich Fresnillo, die Top-Silberfirma der Welt, ja, gesagt hat, wollen wir nicht mehr, könnt ihr haben, gehen wir nicht mit den Kauf, weil sie natürlich selber auf ihren Projekten das günstiger finden, die Unze. So einfach ist das, oder? Was kostet mich die Unze zu finden? Was ist die Unze im Boden bewertet? Und so sind unsere Bewertungsmodelle relativ einfach zu sagen. Und damit sehen wir, dass Agnico eigentlich stellvertretend als Nummer zwei, aber als eine der besten aus den Produzenten raus, was die hier für uns für eine Performance ermöglicht haben. Ne? Und so kommen jetzt die Quartalsergebnisse rein. Die sind natürlich nicht extrapolierbar, sondern ganz klar am Goldpreis gemessen. Und es ist natürlich die Frage, relativ einfach, haben die Firmen eigentlich die hohen Preise mitgemacht? Sind die explodiert in dem Maß? Nee, sind sie nicht. Ja, sie sind natürlich augenscheinlich 300% in Agnico explodiert, ja, auch gefühlt explodiert und auch im Depot natürlich. Aber der Spaß fängt uns erst an. Ne? Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir gehen langfristig auf 10 oder 20.000 im Gold, wir haben 200 oder 300 Dollar Silber, na, da ist richtig Spaß in dem Sektor. Und wenn es jetzt halt ein bisschen runterkommt, dann werden natürlich die Quartale auch schlechter. Was man nicht vergessen darf, ist, mit diesen steigenden Preisen werden auch die Minenkosten wachsen, selbstverständlich. Aber dadurch, dass in dieses erste Mal auch für mich so längerfristig augenscheinlich die Preise so stark schneller wachsen als die Kosten, haben wir dieses Gap dazwischen, ist Wahnsinn. Ne? Sonst haben irgendwann die Kosten wieder reingekommen, sind die Kosten wieder reingekommen. Wir hatten Probleme mit Energie, mit Labor, also Arbeitskräften. Das haben wir jetzt aktuell gar nicht. Ne? Energie ist ja im Moment gut verfügbar, wenn wir uns den Ölpreis anschauen, etc. Ne? Was auch jetzt in neuen kleinen Atomkraftwerken kommt, etc. etc. Also da haben wir durchaus viele Möglichkeiten. Natürlich kann die Welt zum Stopp kommen. Natürlich kann die Welt einen neuen ein Virus entwickeln. Natürlich können Eliten bestimmte Dinge vornehmen. Das kann alles passieren, aber nichtsdestotrotz wissen wir es, Metall im Boden ist da. Und das ist eigentlich das, was auch Dirk, glaube ich, du jetzt so verstanden hast, über die Zeit. Im Gegensatz zu einer Kryptowährung habe ich hier oder auch anderen Dingen, einer Technologiefirma, habe ich hier am Schluss habe ich, weiß ich, ich habe so und so viel Kupfer, Gold, Silber, Metall im Boden. Und wenn das ein gutes Vorkommen ist, das ausbeutbar ist zu bestimmten Kosten und auch mit bestimmten Genehmigungen, dann habe ich die Möglichkeit, dass es auch in 10 Jahren noch da ist. Und das ist der Unterschied. Aber eben gesagt, spannend wird es bleiben bei den kleineren Titeln und da, wo wir jetzt überhaupt noch neue Entdeckungen haben, Weltklasse-Entdeckungen etc. Und das muss man mal reinschauen. Und vor allem das Hauptthema habe ich euch, oder in dem Fall Oliver, ja, Oliver Groß ist ja der Verfasser hier. Ja, ich darf dabei sein und konnte ihn aus der Rente wieder zurückholen, weil er ist natürlich auch nicht mehr in Deutschland geblieben. Ein glühender Verfechter des bayerischen Lebensstils, aber hat aufgegeben inzwischen wie so viele und ist woanders auf der Welt zu finden und lebt seinen digitalen Nomadentraum und darf das wieder machen, was er gerne macht. Und wenn wir hier im Börsenbrief sehen, die Antwort, worauf es wirklich ankommt, das ist das, was wir vorher noch mal hatten. Du unterbrichst mich, Dirk. Ich möchte nicht einen Monolog für die Zuhörer machen, aber ich
Ja,
glaube, das ist.
ganz kurz, weil was mir noch eingefallen ist, sonst hätte ich es hinterher gebracht, aber wenn du mir schon den Ball zuschmissst, dass ich unterbrechen darf, dann tue ich es gerade. Was man natürlich auch immer im Hinterkopf haben muss, es wird bei diesen, gerade bei den Minen, bei den Aktien haben wir es ja sowieso auch, aber gerade bei den Minen und bei den extremen Bewegungen, die wir in den Edelmetallpreisen haben, wird es eine weiterhin extrem hohe Volatilität geben. Wir werden diese extremen Bewegungen haben, die Gründe haben wir x-mal benannt, warum es hochgeht, und dann hast du sehr starke Preissteigerungen. Die führen aber zu, ich glaube, Sock Jen hat es so schön gesagt, it's all about positioning. Es geht um nicht nur um die Angebot und Nachfrage, sondern auch um Positionierungen. Und wenn der Preis extrem steigt, da haben sehr viele, die Edelmetalle haben, plötzlich einen enormen Wertzuwachs auf ihren Edelmetallen. Und das ist zu viel, so blöd das klingt. Die haben plötzlich prozentual zu viel Edelmetall-Exposure gegenüber ihren anderen Assets, noch dazu, wenn die vielleicht günstiger geworden sind. Das heißt, die müssen dann regelmäßig Rebalancing machen. Also das, wo sie zu viel haben, verkaufen, um das aufzustocken, von dem sie zu wenig haben. Und dann, gerade wenn so ein extremer Spike, eine Verdopplung der Preise innerhalb kurzer Zeit stattfindet, dann müssen die verkaufen, nehmen Gewinne mit, verkaufen und kaufen was anderes nach. Und das führt dann auf diesem ohnehin schon momentan oder in diesem Moment überhypten Markt zu massivem Verkaufsdruck, vor allem zum Ende eines Quartals, wenn die Optionen, wenn die Terminmärkte abgerechnet werden, dann wird auch Rebalancing gemacht. Das haben wir diesmal auch gesehen im Januar. Und dann kommt plötzlich sehr viel Verkaufsdruck auf und alle, die aufgesprungen waren, mit raufrennen wollten, sagen, oh, jetzt muss ich raus, es fällt, es fällt, es fällt. Und dann geht es schnell in die andere Richtung. Dann sind wir wieder am Boden, dann geht es ein bisschen zu tief runter und dann sagen alle, geil, da bin ich, kauf, 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 kauf. Und jetzt kommt die physische Nachfrage wieder und es geht wieder hoch und du hast den gleichen Zyklus wieder. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten, vielleicht 1, 2 Jahre, diese extreme Volatilität zwischen schnellen Aufwärtsbewegungen, aber auch wieder schnellen Abverkäufen, hier vermehrt sehen. Und das muss man als Investor in diesem Bereich wissen, ob es im physischen Bereich ist, über die Terminmärkte oder in den Minen, die gehen das mehr oder weniger 1:1 mit. Also da ist dann plötzlich die Euphorie, oh toll, mein Depot, meine Aktie, die wir gerade gekauft haben, die hat ja schon 40% innerhalb von ein paar Tagen gemacht. Und dann kommt der Frust, oh, scheiße, es fällt ja, oh jetzt ist aber wieder 20%, 25%, 30% gefallen. Oh, ich muss raus, es wird nie wieder steigen. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, hier ist jetzt richtig zu sagen, warte mal, das, was ihr auch jetzt, wie ich es beobachtet habe, in den letzten Monaten im Brief macht, ist genau der richtige Ansatz. Wenn das unten ist, wenn sich abzeichnet, dass hier jetzt wieder der untere Bereich dieser Bewegung abzeichnet, zu sagen, so, und jetzt kaufen wir, bam, 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 die kaufen wir jetzt ein. Dann fliegt das Ding wieder steil, um dann aber auch zu sagen, so Freunde, jetzt ist wieder überzogen, da und da und da, Gewinnmitnahmen, raus, 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 um dann wieder unten reingehen zu können, weil wenn ich oben nicht verkaufe, habe ich unten auch nichts, um einzukaufen. Also das, was du vorhin mal gesagt hast, die Gewinnmitnahmen sind elementar, um dann auch wieder günstiger zuzukaufen. Also das hat hier viel, viel mehr mit Trading zu tun, als mit langfristigem Investment, das muss man auch klar sagen. Aber gerade das ist eine schöne, interessante Beimischung, wer sich für das Thema interessiert. Back to you.
Man muss auch sagen, du siehst es ja aber auch in deinen Publikationen, man muss sich schon stark auch dran halten, ja. Wenn wir haben natürlich
Absolut.
sehr viel Kritik, ja, positive Kritik und dann aber negativ, dass wir zu früh verkaufen teilweise, ja. Wer dann nicht mitgemacht hat die letzten 6 Monate, hat natürlich bei den Einzelwerten, dann ist er halt auf seinen 400, 500% Gewinn gesessen oder 20 oder 50. Ja, ich würde sagen, auch, es gab halt wenig Verluste. Das ist einfach, das ist dem Markt geschuldet. Sonst geben wir es auch genauso mit. Aber es kommen eben klare Verkaufsempfehlungen oder Kaufsempfehlungen mit Limite. Und wenn dann die Aktien eben weglaufen, dann muss man auch nicht hinterherlaufen. Das glaube ich als Investor, was mir über die letzten Jahre, Jahrzehnte immer wieder wichtig ist, das gegen den Bauch zu handeln, wirklich nicht emotional zu werden. Wir suchen die möglichst guten Aktien raus in den verschiedenen Sektoren. Wir haben drei verschiedene Depots und das, gerade das Langfristdepot, wo eben, klar, ist kein Geheimnis, eine BHP, eine Vale. Wir haben zuletzt einen tollen Öl-Gasförderer auch mit rein, aus den sage ich jetzt nicht, weil wir noch nicht mit reingenommen haben, auch schon 23, 24% drauf. Na, wir glauben schon, dass wir da durch die Erfahrung, die wir in den letzten 20, 25 Jahren gesammelt haben, gute Werte, gute Management-Teams finden. Natürlich wissen wir nicht, was der Markt macht. Was aber natürlich passieren wird, was du ja auch schon angedeutet hast, vor allem die Institutionellen, das war ja zum letzten Jahresende 25 zu sehen, die mussten ja Gold, Silber in ihren Performance, das sogenannte Window-Dressing haben, was man sieht. Warst ja gar nicht dabei, hattest keine Mineaktie. So kamen die über die ETFs, den GDXJ, den GDX, was auch immer, you name it, haben wir dann das Thema, dass dort dieses dumme Geld in den ETFs, da geht es nur rein oder raus, die zerstören auch viel von unserem Minenmarkt gerade, weil der halt empfindlich ist. Deswegen machen wir extra keine ETFs-Portfolios. Natürlich kann man das machen, wenn einer sagt, ich möchte gar nichts wissen, 4, 5 ETFs, kein Problem, bitte. Dann kommen wir aber ins Thema irgendwann mal rein, ist das wirklich das, was man will? Kann man mitmachen? Wir machen es auf Einzelaktienbasis in verschiedenen Depotgrößen und haben natürlich durch diese hohen Gewinne, die jetzt angefallen wird, auch in etwas schwergewichtigeren Depots wie dem Basis- und Dividendendepot oder dem Junior-längerfristigen Depot, halt auch viele Trades machen können. Aber es hat den Leuten Geld in die Kasse gespült, damit konnten sie wieder rein. Es bringt nichts, wenn wir einen K.O.-Schein im Silber nach anderen verbrennen, wie es der ein oder andere macht. Ja, das bringt einfach nichts. Da haben wir wenig, wenig Zeit dafür. Das ist dann was für Spekulanten, die dann aber auch die 10.000% sehen. Das ist halt dann die Phase rein. Wir müssen immer noch schauen, dass wir in dem heißen Sektor, der sehr spekulativ war in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, jetzt aber durchaus weniger, also immer noch spekulativ, aber der findet jetzt in den nächsten Jahren, glaube ich, seine Berechtigung in den Depots. Und jetzt müssen wir uns einfach mal anschauen, was hat denn der gemeine Vermögensverwalter, der normale Investor überhaupt an Gold, Silber, Minenaktien mit dabei. Das ist weltweit gesehen noch sehr, sehr wenig. Und dieses Hoch und Runter und dann gehe ich wieder raus, genau das wird es in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren auch vielleicht auch sein, bis sich auch hier vielleicht ein neuer, wie es früher hieß, wir brauchen dieses 60-40-Portfolio zwischen Aktien und Bonds. Ja, wenn ich heute sage, ich verkaufe was und habe Geld auf der hohen Kante, möchte investieren, dann muss ich immer sagen, ist es mir eine Währung, ist es mir eine Aktie, ist es mir ein Bond, ich möchte doch keine Staatsverschuldung kaufen, also ich möchte doch keinen Pleitestaat kaufen, dann gehe ich vielleicht doch, ich weiß nicht, was Redali oder wer auch immer von den großen, ja, dann mache ich auch mal 25% vielleicht die Mischung. Und deswegen geben wir auch nicht ja, du musst 30%, das muss schon jeder für sich selber haben, welches Portfoliogröße für ihn in Frage kommt, neben physisch, dann in die Minenaktien. Aber wenn man die Basis sieht, die ich hier nochmal zwei, dreimal im Bereich der kritischen Rohstoffe zeigen will und wie Regierungen jetzt reagieren, was
Björn,
hier aufgebaut wird, ne?
ganz, ganz kurz mal, weil wir sind hier schon 1:15
Ja.
zugange. Ich würde fast vorschlagen, mein lieber Freund, dass wir, weil wir jetzt ein ganz neues Thema aufmachen würden, nämlich mit den Walls, mit den kritischen Rohstoffen. Ich glaube,
Nächstes Mal.
dass wir das nächste Mal machen, zusammen mit dem Kupfer, weil wir hätten jetzt ein völlig neues Thema und ich glaube, das würde echt zu lange werden, bei allem, wie spannend das ist. Aber lass uns das fürs nächste Mal aufheben, weil sonst, ich glaube, da ist ja die Aufmerksamkeitsspanne auch irgendwann durch. Deswegen, wenn du nicht total böse bist und sagst, nein, das muss ich jetzt unbedingt noch jetzt machen.
Im Gegenteil, wer es lesen will, der kann sich ja den Wochenbericht, das ist der aktuelle Wochenbericht übrigens vom Rohstoffkönig. Und was auch noch wichtig ist, wir machen jetzt gerade eine Silberstudie. Ich glaube, das müssen wir noch
Oh ja.
sagen, aber die wird natürlich den Cashkurs,
Da freue ich mich selber drauf.
ja, da werden wir verschiedene Aktien beleuchten, etc., auch außerhalb des Börsenbriefs. Das wird eine Sonderausgabe. Und ihr habt ja hinten drin auch die 7, 8 Spezialreports. Ne? Da kann ich, das ist auch immer spannend, ne? Wieder Wissen als Hohlschuld. Wir haben eigentlich alles drinnen. 8 Spezialreports, wo man Basiswissen, Glossar, alles sich aneignen kann. Das ist eben nicht einfach nur rein und dann mache ich Gewinne, sondern wir haben hier ein neues Thema und das für viele noch gar nicht angerissen wurde, außer vielleicht schnell mal zocken. Das ist es eben hier nicht mehr. Und deswegen auch dir danke, Dirk, dass du auch das Interesse bewahrt hast über die Zeit, dass wir uns jetzt doch so gefunden haben. Wir haben ja lange auch überlegt, machen wir mal einen Podcast und so weiter, dass wir so eine Mischung aus Politik, aus Basis, aus dem, was ich kann, was du machst, hier mal regelmäßig den Leuten bringen und dann auch eben immer mit weniger Redezeit meinerseits. Na, du weißt, durch die vielen Vorträge ist man da immer ein bisschen auf der einseitigen Schiene und das wird schon immer besser. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Feedback von den Zuhörern hier drüber, ob das die interessiert, weil wir wollen ja auch nur Sachen machen mit unserer Zeit, die Mehrwerte bieten. Und das würde mich natürlich dann noch freuen, wenn wir da wirklich den Mehrwert auch haben, dass wir hier
Absolut.
den Leuten auch was mehr anbieten. Ja? Und wenn die sagen,
Absolut.
okay, das kann ich mir sparen, die Stunde, dann ja, brauchen wir
Also
es auch nicht machen.
und dann, wenn nicht, machen wir es für uns, weil mir macht es wirklich Spaß. Ich
Genau.
erfahre da unglaublich viel von dir und mit dir Ping-Pong zu spielen. Du denkst so schnell, du hast so viel Information. Mir macht das selber Freude und ich lerne da auch immer wieder mit dazu. Ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, dass ich hinterher dümmer war als vorher. Und mit dir geht das ganz besonders zu. Also es ist immer ein wunderbarer Austausch und ich höre dir sehr gerne zu. Ich rede ja sonst selbst genug, also bin selbst froh, wenn ich dir ein bisschen zuhören kann. Von daher vielen Dank, dass wir das hier Ping-Pong machen können und die Leute, die es interessiert, daran teilhaben lassen, wer da Freude dran hat und wer nicht, dann machen wir es für uns zwei alleine. Aber nein, ich denke, den einen oder anderen wird es schon interessieren. Und gerade auf die Frage, du hast es gesagt, ja, da kann ich doch einen ETF kaufen, da muss ich doch gar nicht Einzelaktien machen. Sondern klar kannst du das machen. Dann kauf den ETF, einen Minen-ETF, er macht das. Ne? Aber neulich hat mich das Gleiche nämlich einer gefragt bezüglich Cash-Cost-Trend-Invest, wo es um die Investitionen in die Aktien, Einzelaktien geht. Warum soll ich denn das machen? Kann ich schon einen ETF kaufen? Und habe ich kurz gestutzt, habe ich gesagt, ja gut, aber das ist so ungefähr als: Warum soll ich eine Bergwanderung machen? Da geht doch ein Lift hoch, ne? Ja, klar kannst du machen, setzt dich in den Lift, fahr hoch, aber du hast eine ganz andere Erfahrung, wenn du diese Bergwanderung machst, ganz andere Wahrnehmung der Umgebung, ganz andere Informationen, die du aufnimmst. Du lebst das ganz anders und kriegst viel mehr Informationen, viel mehr Sicht auf die Dinge, wenn du das selber machst. Und im Zweifel hast du dann auch noch viel, viel höhere Renditen, als nur mit dem Lift hochzufahren. Kann man machen, kann auch mal schiefgehen, ist auch anstrengend, ja. Und manchmal schafft man es gar nicht bis nach oben hin. Ich glaube, man kann es nicht miteinander vergleichen. Das eine ist einfach nur, das ist eine Beimischung zu meinem Portfolio. Ich kaufe mir halt einen Minen-ETF, ich kaufe mir einen Aktien-ETF, ich kaufe das, ich will mich nicht groß kümmern, ich hab meine Verteilung und gut ist. Und das andere ist einfach Leute, die Spaß dran haben, die Freude dran haben, die sich ein bisschen mit beschäftigen wollen, auch ein bisschen mit zocken wollen, die Freude an dem Thema haben, wie an der Bergwanderung, ist anstrengender, man muss sich mit beschäftigen, aber es macht einem Freude. Der ist hier aufgehoben, sei das hier bei solchen Einzelaktienbetrachtungen, wie wir sie hier machen. Und wer das nicht möchte, wer einfach nur oben auf die Hütte fahren will mit dem Lift, der soll sich einen ETF kaufen. Ich glaube, so einfach ist das einfach. Und uns macht das sehr viel Spaß. Ich kann es nur empfehlen, hier unten nochmal, wenn ihr es haben wollt, Rohstoffkönig unten drunter mit, wie immer, vielen Dank, Björn, die Rabattierung für unsere Cashkurs-Community. Aber unten mit verlinkt. Ansonsten, Björn, ich sage vielen, vielen lieben Dank für heute, für deine ja über 1 Stunde 15. Wir wissen alle, unsere Lebenszeit ist die wertvollste Ressource, die wir haben. Vielen Dank, dass du hast unglaublich viele Projekte. Ich kenne etliche davon und ich wundere mich immer, wo du die Zeit hernimmst, das alles zu machen. Vielen Dank, dass du dir über diese Stunde Zeit genommen hast für uns, für den Austausch hier. Ich freue mich auf den nächsten, mein lieber Freund, wünsche dir alles erdenklich Gute für die kommenden Tage, für diese Woche, eine glückliche, erfolgreiche Woche und das letzte Wort gehört natürlich dir.
Danke dir. Ja, viele Projekte, an denen du ja auch mit dabei bist. Vielleicht sprechen wir bald mal über KI und Mental Health. Mal gucken, was kommt. Ansonsten hast du es richtig gesagt. Ich glaube, diese Dinge, Aktienbegleitung über einen Brief, man kann sich kurzfristig über Trades informieren, kann sich weiter tiefer über die Aktien informieren. Ich glaube, deswegen mache ich ja deine Sachen mit. Du bist so tief drin, da habe ich gar keine Zeit dazu. Ja, Teradyne war ja massiv, was er da rausgeholt hat. Ne? Wäre ich nie drauf gekommen. Das muss man einfach sehen. Und so ist es bei uns auch. Der nur die Trades mitmachen will. Ja, wir bauen übrigens eine schöne App, das haben wir ganz vergessen. Da wird es dann noch
Nächstes
einfacher.
Mal.
Nächste Mal, so ist es. Und bis dahin ist auch fertig, hoffe ich. Aber jedenfalls, so muss man es machen. Und dann kann jeder seinen Teil der Zeit raussuchen. Und ansonsten, ich sage immer, verstehe, was du tust. Ne? Ganz einfach. Erst informieren, dann investieren. Und Lebenszeit ist das Wichtigste. Lasst euch allen gut gehen. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit dir und den Zuhörern. Danke, Dirk, und allen Zuhörern. Ciao.
Schöne Woche euch.